Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Ja, hallo. Bevor es heute losgeht, eine kleine Anmerkung von Jana aus dem Schnitt. Wir hatten bei dieser Folge leider ein paar technische Probleme, die uns aber auch erst im Nachhinein aufgefallen sind. Und die ganze Folge mal ebenso neu aufzunehmen, war jetzt leider nicht möglich. Deswegen könnt ihr die Folge leider nicht in der gewohnten Audioqualität genießen. Das tut uns sehr leid, es wird hoffentlich nie wieder vorkommen und wir hoffen, ihr habt trotzdem viel Freude. Ja, herzlich willkommen zurück zu Unklassisch. Wir freuen uns, dass ihr diesen Monat wieder oder vielleicht auch neu reingehört habt. Und diesen Monat kommen wir endlich mal zu einer von den vielen Episoden, die wir schon angeteasert haben. Mhm. Wir haben ja sonst in so gefühlt jeder Episode noch, ja, dazu machen wir mal eine Extra-Folge. Und eine von diesen angekündigten Folgen setzen wir jetzt tatsächlich auch mal um. Und wenn ihr jetzt auf die Folge geklickt habt, dann habt ihr ja auch schon mitgekriegt, welche davon, nämlich, ja, wie überleben Texte 2000 Jahre lang. Das hatten wir, glaube ich, in der allerersten Folge schon gesagt, dass wir dieses Thema bald behandeln möchten. Warum machen wir das jetzt? Naja, weil wir ohne diese Mechanismen, mit denen die Texte überlebt haben, nicht hier wären als AltphilologInnen, weil dann alle Texte, mit denen wir uns beschäftigen, die ja 2000 Jahre oder noch älter sind, die wären alle weg. Deswegen ist das, finde ich, eine absolut essentielle Sache, die man sich durchaus mal vor Augen führen sollte. Und es wird, finde ich, nicht genug gemacht, was da eigentlich alles dazugehört, dass so ein Text so lange überlebt. Also 2000 Jahre ist ja auch überhaupt eine schwer vorstellbare Zeitspanne. Mhm. Und wir wollen euch da jetzt nochmal, ja, durchführen, was so ein Text alles passieren kann, unterwegs zu uns ins 21. Jahrhundert. Vielleicht noch vorneweg, ich habe das schon in der Uni gelernt, allerdings auch nicht in der Schule, wo man das ja vielleicht im Lateinunterricht auch mal zur Sprache hätte bringen können. Da hatte ich das, soweit ich mich erinnere, jedenfalls nicht. Und in der Uni kam das im ersten Semester mal vor. Und so die, als wir das vorbereitet haben, so die Basic Facts haben wir auch zusammengekriegt, aber so einfach ist es dann natürlich trotzdem immer nicht, oder?
Ja, absolut. Es ist auch eine Sache, über die ich tatsächlich relativ selten nachdenke oder nachgedacht habe. Aber im Zuge der Vorbereitung habe ich mich auch daran erinnert, dass das eigentlich eine ziemlich spannende Fragestellung ist. Und ich glaube, wir haben uns auch einen ganz guten Weg überlegt, wie man dieses Thema einigermaßen zugänglich darstellen kann. Also niemand muss sich jetzt fürchten, dass wir Zahlen, Daten, Fakten rauswerfen. Oh Gott, nee. Und nur darüber sprechen, wie irgendwelche Fetzen irgendwo überdauert haben, sodass wir sie heute lesen können, sondern wir versuchen das Ganze ein bisschen zugänglicher zu gestalten natürlich. Dann bleibt das ganze Feld auch ein bisschen besser hängen, als es bei mir damals offensichtlich hängen geblieben ist. Also ich musste mir schon einiges vorhin auch ansehen. Gemeinschaftlich haben wir das irgendwie aufbereitet. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage eigentlich. Wie kommen wir zu den Texten, die wir da lesen und mit denen wir so selbstverständlich jeden Tag umgehen.
Genau, vorneweg noch ein, zwei kurze Anmerkungen, wie so oft bei uns. Also wir beschäftigen uns hier jetzt natürlich wie immer hauptsächlich mit lateinischen Texten. Das heißt, wir fangen jetzt nicht bei der homerischen Frage und der Erfindung der Schrift an. Wen diese Art der Überlieferungsgeschichte, also warum gibt es überhaupt Schrift und wie hat sich Schrift entwickelt, interessiert, den verlinken wir ein kleines Mini-Dokumentationsvideo, was mir mal auf YouTube untergekommen ist. Das ist natürlich auch relativ im Schnelldurchlauf, aber fand ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Was die Background-Literatur angeht, also das Das eine Standardwerk, was man dazu oft zitiert findet, ist Scribes and Scholars, A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature von L.D. Reynolds und N.G. Wilson. Das ist mittlerweile in der vierten Auflage 2012 erschienen. 2012 ist für unser Fach nicht sehr alt, allerdings trotzdem nicht so ganz auf der Höhe der Forschung, würde ich sagen. Also da würde ich nicht in allen Belangen, die Sie da reinschreiben, mitgehen. Das ist natürlich trotzdem ein sehr nützlicher Überblick, an dem wir uns auch orientiert haben. Wer das jetzt selber lesen möchte, sei vorgewarnt, es ist schon sehr dicht geschrieben. Also es ist jetzt kein populärwissenschaftliches Buch, sagen wir es mal so. Und wie du schon gesagt hast, haben wir uns darum bemüht, das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen als so ein dicht bedrucktes Buch von Oxford University Press.
Aber das ist ja auch sowohl dicht bedruckt als auch Oxford University Press ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Stichwort, um
oh, das war nicht mal mit Absicht, aber
um sich zu überlegen, wie müssen wir uns irgendwie eigentlich Artikel, Bücher vorstellen? Also sie präsentieren sich uns oder in der Art und Weise, wie man in der Philologie damit arbeitet, präsentieren sie sich uns eigentlich relativ ähnlich wie andere Bücher. Aber damit soll vielleicht unsere Überlegung beginnen, wie man sich eigentlich ein antikes Buch vorstellen muss. Zumindest für den Großteil der Zeit, die meistens im Fokus steht, also die Zeit um die Jahrhundertwende, die Zeitenwende natürlich, also um das Jahr Null herum, ist die allgemeine Vorstellung eines Buches doch eine radikal andere, als wir sie haben. Nicht umsonst assoziiert man vor allem Rollen, Schriftrollen mit der antiken Literatur oder mit der Literatur aus dieser Zeit jedenfalls. Also diese Form von einem Buch, das eben aus einem Buchkörper besteht, der eingeschlagen ist in ein Bucheinband oder so, das ist eine Sache, die schon auch existiert, aber zumindest ja, sozusagen in der republikanischen und frühen kaiserzeitlichen Zeit eher die Ausnahme ist. Die Regel ist eben die Rolle und die besteht auch nicht aus Papier, sondern aus Papyrus. Was ist Papyrus? Papyrus ist der Namensgeber für Papier. Es ist eine Pflanze, eine Schilfpflanze, und diese Schilfpflanze wird in einem Prozess, der kompliziert ist und den zu recherchieren sich auch für diesen Folge nicht wirklich gelohnt hätte, aber die wird in jedem Fall sozusagen verflochten und übereinander gelegt und geglättet. Und dann ist das eben ein Beschreibstoff. Und man kann vor allem unterschiedlich gut auf den beiden Seiten des Papyrus schreiben. Das ist sozusagen auch eine Eigenschaft, die er hat. Das ist mal sozusagen ein grundsätzlicher Unterschied, dass das Material, das eben in mühsamer Handarbeit hergestellt werden muss, wahnsinnig teuer ist, in unterschiedlichen Qualitätsstufen erhältlich ist. Gut, das ist bei Papier heutzutage auch so, aber das spielt natürlich damals auch eine Rolle. Und was man sich irgendwie, glaube ich, oder was ich zumindest für meinen Teil sehr schwer mir nur fortdenken kann, aus Buchwesen ganz grundsätzlich ist, dass es eben keinen Buchdruck gibt. Es gibt keinen Buchdruck mit beweglichen Lettern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es schon so, dass die Vorstellung von Buchwesen eben schon sehr, sehr stark und untrennbar verbunden ist mit eben Vervielfältigbarkeit und Sachen wie überarbeiteten Auflagen und so weiter.
Ja, total. So offizielle Veröffentlichungen und dann wird das neu aufgelegt und ja, absolut. Aber also wir kommen irgendwann noch zum Buchdruck heute in dieser Folge, aber das dauert noch eine Weile. Ja, also die Vorstellung, dass wirklich jedes einzelne Werk, was wir aus der Antike haben, zuallererst von Hand abgeschrieben wurde und extrem lange Zeit, nämlich bis zum Buchdruck, von Hand, jedes Mal immer wieder neu von Hand abgeschrieben werden musste.
Das ist wirklich eine, ja, strange Vorstellung. Also, dass jedes Buch bis zu dem Zeitpunkt ein Unikat war. Aber ja, das ist die Realität. Und darin besteht natürlich auch die große Revolution des Buchdrucks sozusagen diese mediale Revolution, die er dargestellt hat. Aber wenn man sich eben vor Augen führt, dass sozusagen bis zum Buchdruck von der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, sind es fast 1,5 Jahrtausende. Das gibt dem Ganzen, finde ich, nochmal eine andere Dimension.
Ja, absolut. Ja, und ich meine, von Hand abschreiben, Ja, da ist wahrscheinlich auch, also wenn man sich dann fragt, okay, haben die dann nicht die ganze Zeit Fehler gemacht beim Abschreiben? Ja, das ist eins der zentralen Probleme, die die Überlieferung von diesen Texten schwierig macht, weil eben das eine Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift ist, was wir heute noch haben. Und wir von keinem, also so ziemlich gar keinem antiken Autor und in der Spätantike dann vielleicht irgendwie mal, aber da sind wir dann auch schon im 4. Jahrhundert. Aber von einem antiken Autor wie Cicero oder Vergil haben wir nichts, was er selber geschrieben hat. Also irgendwie so die Tagebücher oder die Briefe oder die von, weiß nicht, von Oscar Wilde erinnere ich mich an so Passagen, wie er darüber über dem Manuskript puzzelt und wie es dann mit den verschiedenen Editionen hin und her ging und wie er das dann auch selber korrigiert hat und so. Das haben wir alles nicht von den antiken Autoren. Manchmal gibt es so kleine Hinweise, da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, diese sogenannten Autographen, also dass der Autor es noch selbst Autos geschrieben, Graphein hat, die gibt es einfach nicht aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Also das Material des Papyrus ist einfach nicht so dauerhaft, dass das so lange hält. Und ja, diese Papyri, wie waren die denn dann beschrieben? Also so jetzt stellen wir uns noch mal vor, so eine antike Rolle. Jetzt haben wir die, in der kann man ja auch nicht umblättern. Das heißt, wenn man irgendwie eine bestimmte Passage sucht, hat man schon mal Pech gehabt. Jetzt haben wir da, jetzt rollen wir also so eine Papyrusrolle auf. Wie sieht es dann aus? Was lacht uns da an?
Schriftzeichen lachen uns an. Schriftzeichen, die wie gesagt von Hand aufgetragen wurden und die auch mit spezifischen Schreibwerkzeugen aufgetragen werden. Also insbesondere ist es von Bedeutung ist da das sogenannte Stilum, also das beziehungsweise auch die griechische Bezeichnung ist auch gängig, der Kalamus, also es ist eine Form von Schilfrohr, die in einer bestimmten Art und Weise zugeschnitten wird, sodass sie eben die Tinte halten kann und man damit schreiben kann. Auch die Tinte muss man sich anders vorstellen als heute. Moderne Tinte wird auf chemischem Weg natürlich gewonnen. Das sind natürlich alles Naturbeschreibstoffe und aus Ruß hergestellt wahrscheinlich. Mit diesem Stilus schreibt man also auf dem Papyrus. Was ich ganz interessant finde, also das ist jetzt eine kleine Tangente, aber das ist schon irgendwie relativ bezeichnend, dass man aus der Art und Weise, wie bestimmte Gesellschaften schreiben oder welche Schreibmaterialien verfügbar sind, entwickelt sich immer ja, bestimmte Metaphoriken, habe ich so das Gefühl. Also, wenn man im Deutschen irgendwie das Wort ausradieren benutzt, oder so, dann hat das natürlich damit zu tun, dass wir sozusagen den Radierer als Schreibwerkzeug benutzen. Im Lateinischen ist es eben genauso, dass es spezifische Wörter für löschen gibt, die dann aber eben auch auf das Schreibwerkzeug Bezug nehmen. Und ganz konkret ist es in dem Fall eben so, dass der Stilus auf der einen Seite die Schreibseite hat und auf der anderen Seite eine abgeflachte Seite und die wird eben benutzt, um bereits Geschriebenes. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sich das genau vorstellen muss, aber es wird jedenfalls benutzt, um das zu beseitigen, auszukratzen letztendlich eigentlich,
Ab
ne?
abschaben oder so,
Abzuschaben,
ne?
ja.
Also so habe ich das gelernt. Wie das mit Rußtinte funktioniert, so ganz genau weiß ich es auch nicht,
Ja,
aber.
also allzu oft wird man da nicht korrigieren können haben. Aber in dem Fall, genau, man kratzt sozusagen die beschriebene Schicht kratzt man ab und schreibt auf der unteren weiter. Genau, und daher kommt dann eben der Ausdruck für etwas ausbessern oder ausradieren, ist im Lateinischen eben Stilum vertere, also den Stilus umdrehen. Genau.
Und unser Stil kommt natürlich auch von diesem Schreibinstrument, weil sozusagen jeder Autor sein eigenes Schreibgerät hat, mit dem er dann seinen eigenen Stil.
Genau, so ist es. Voll.
Das noch als etymologischer Fun Fact am Rande. Auch für sowas sind wir ja da.
Weil du vorhin noch gefragt hast, was einen noch so anlacht, wenn man diese Rolle aufrollt. Die Rolle heißt übrigens Volumen. Das kommt von Volvere, was Rollen heißt. Also wenn wir heute auf Englisch irgendwie Volume 1 und Volume 2 haben, dann heißt das Band 1 und Band 2, aber es das heißt eben eigentlich ursprünglich kommt das von dem Rollenbegriff. Genau. Und diese Schriftzeichen, die man da sieht, die sind natürlich auch anders gestaltet, als das in modernen Texteditionen der Fall ist.
Ja, nämlich nur in Großbuchstaben. Also ihr kennt vielleicht auch Bilder von so antiken Inschriften, die sehen dann auch, die sind natürlich, weil in Stein gemeißelt, sehen die logischerweise anders aus, als wenn es so ein bisschen auf Papier, Pergament, nee, Papyrus, Pergament sind wir noch nicht, als wenn es auf Papyrus gekratzt wurde. Aber es ist alles in Großbuchstaben und ohne Worttrennung. Was natürlich das Lesen, also abgesehen davon, dass man es ständig auf- und zurollen muss, jetzt auch nicht unbedingt einfach macht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so einen Trend, dass man irgendwie auf der einen Zeile in die eine Richtung geschrieben hat und dann in der nächsten Zeile umgedreht hat und die in die andere Richtung geschrieben hat, wie so ein Pflug immer hin und her.
Genau, Bus Trophedon.
Genau.
Das eben beschreibt, dass man nicht immer von links nach rechts schreibt, sondern sozusagen die Zeile immer dort fortsetzt, wo man gerade aufgehört hat und dann so eben wie Pflugfuhren auf das Blatt sieht quasi, genau.
Ja, also es herrschten da immer noch ja relativ wenig Regeln. Und ich meine auch sowas wie Rechtschreibung, ja. Also das war ja auch alles noch, bevor da gewisse Konventionalisierung maßgeblich auch durch Cicero stattfanden, da ging es auch drunter und drüber. Also, und wir müssen dazu auch sagen, dass gerade die frühe Überlieferung, also mit früher Überlieferung von lateinischen Texten, meinen wir jetzt auch wieder alles vor Cicero, also alles so vor dem ersten Jahrhundert. Da haben ein paar Texte überlebt, viele nur in Fragmenten, also da ist auch viel verloren gegangen. Und wie genau das geklappt hat mit der Überlieferung von diesen Texten, da ist auch sehr viel einfach unklar. Mhm. Also dadurch, dass wir wenig Texte haben und dadurch auch wenig Texte, die darüber reden, was zu der Zeit los war, ist da sehr viel Raterei dabei, wie das alles wirklich aussah. Also da ist man eben angewiesen auf so die Fetzen, manchmal wortwörtlich die Fetzen, die man halt noch hat. Und so wirklich greifbar wird das Ganze erst, wenn wir mehr Texte haben. Also so ab Cicero, also ja, erstes Jahrhundert vor Christus. Das ist so die Zeit, ab der wir verlässlichere Aussagen tätigen können. Ja, wir können schon mal, glaube ich, kurz einen Zwischenstand zusammenfassen. Also Rollen, schwer herstellbar, schwer beschreibbar, schwer lesbar, schwer handhabbar. Es gibt in jeder Hinsicht Optimierungsbedarf. Aber eine wesentliche Sache ist eben auch, der Text musste überhaupt erstmal auf Papyrus kommen. Weil du hattest ja schon gesagt, das ist wahnsinnig teuer in der Herstellung. Das heißt, man schreibt nicht einfach alles auf Papyrus. Wenn ihr euch an unsere Catull-Folge erinnert, hört da gerne rein, wenn ihr die noch nicht kennt. Da reden wir ja auch über das Widmungsgedicht von Catulls Gedichten, wo er eben sagt, dass jetzt diese Gedichtsammlung auf frisch poliertes,
ja, genau,
mit dem Bimsstein geglättetes, ja, Papyrus geschrieben wurde. Und das ist in der Tat sozusagen die erste Hürde, die ein Text nehmen muss. Weil bei Catull kommt das ja auch vor, dass man eigentlich, wenn man so als Dichter im ersten Jahrhundert vor Christus irgendwie sich ein Gedicht überlegt, dann schreibt man das nicht sofort auf Papyrus, das wäre viel zu teuer. Sondern man schreibt es auf Wachstäfelchen.
Genau.
Und diese Wachstäfelchen, da kann man eben auch, weiß gar nicht, ob das dann auch Stylus heißt, aber jedenfalls auch mit einem Schreibgerät drüber gehen und das wieder glatt ziehen und dann halt neu beschreiben. Immer wieder. Aber was da auf so einer Wachstafel steht, das ist natürlich sofort wieder weg. Also das ist sozusagen für die, ja, Entwürfe. Und wir haben natürlich absolut gar keine Ahnung, wie viele Dinge es überhaupt nie auch nur auf Papyrus geschafft haben. Also nie auch nur auch diese erste Hürde genommen haben, überhaupt auf was Dauerhafterem verewigt zu werden als eine Wachstafel. Also wenn unser Text sozusagen, unser Gedicht, wir haben uns gedacht, wir gehen das so anhand von einem hypothetischen Text aus so dem Jahre, sagen wir mal 50 vor Christus durch. Also unser Text wurde jetzt 50 vor Christus von einem Dichter geschrieben. Und wenn der die nicht für gut genug hält, um den irgendwie in einer Gedichtssammlung mal auf Papyrus abschreiben zu lassen, dann ist er schon weg. Sozusagen wenige Wochen oder ja, möglicherweise auch Tage nach Konzeption wäre er schon hinüber. Aber wir sagen jetzt mal, der Dichter fand es gut, dieses Gedicht, und innerhalb von seiner eigenen Gedichtsammlung hat er das jetzt mal auf Papyrus verschriftlicht. Erste Hürde in der Überlieferung hat dieser Text also jetzt geschafft. Dieses Hürdenkonzept haben wir von Oakley. Das kommt nachher nochmal, aber wir haben das ein bisschen mehr aufgedröselt. Ja, so, jetzt haben wir eine Papyrusrolle mit unserem Text in eben etwas irre geschriebenen, möglicherweise Layout, wenn man das Layout nennen kann. Ich weiß nicht.
Ja.
Ja, was passiert jetzt mit unserem Text?
Ja, das hängt von vielen Faktoren natürlich ab, aber das Zentrale ist, er muss jetzt mal gelesen werden in irgendeiner Form. Er muss gelesen werden, damit er weiter abgeschrieben wird. So kann man es vielleicht auf einen ersten Punkt bringen irgendwie. Und dass er dann aber gelesen wird, das ist halt auch nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also man hat natürlich einfach viel, viel weniger Kommunikationskanäle, um ein Buch zu bewerben. Also und diese ganze Sache ist auch viel weniger organisiert. Wie gesagt, es gibt eben kein Verlagswesen. Es gibt niemanden, der sich irgendwie darum kümmert, muss also beruflich darum kümmert, Bücher zu produzieren und diese dann zu bewerben und zu verkaufen und zu vertreiben und dergleichen. Also das sind alles irgendwie so separat voneinander funktionierende Systeme. Und es gibt auch zum Beispiel Gedichte, die eben davon sprechen, dass Buchverkäufer, die damals aktiv waren, das war irgendwie eine reine wirtschaftliche Sache. Also da war irgendwie keine Form von sozusagen Fachwissen oder so dahinter, sondern Bücher waren einfach ein Gebrauchsgegenstand bis zu einem gewissen Grad und eine Commodity, die eben einfach verkauft wird und wo die Person, die das verkauft, die einfach als Ware eben verkauft, ohne dass der Inhalt jetzt irgendwie konkret wichtig ist für die Person, die das verkauft. Deswegen ist eine Sache, die schon mal zentral ist dafür, dass wir die Texte heute noch haben, eine Auswahl, die bereits in der Antike eben getroffen wird. Also das, was wir eben als Kanon heutzutage bezeichnen, ist eben etwas, das eigentlich schon zur Entstehungszeit des Textes in der Antike mit vorgeformt wird. Und das Überleben des Textes hängt maßgeblich davon ab, wie viel wirtschaftliche Unterstützung die Person bekommt, die den Text geschrieben hat, aber auch der Text an sich und seine Verbreitung und Produktion bekommt.
Ja, 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 absolut. Individuelle Förderung, das haben wir übrigens auch bei Catull gesehen, der sich ja bei seinem Patron für seine Dichtung bei Cornelius Nepos bedankt, ohne den das wahrscheinlich so leicht nicht möglich gewesen wäre, auf Papyrus verewigt zu werden. Ja, auch so ein Konzept wie öffentliche Bibliotheken, also private Bibliotheken, also dass Menschen irgendwie diese Schriftrollen gesammelt haben, wenn sie viel Geld hatten und Lust drauf, das gab es schon. Aber öffentliche Bibliotheken, da müssen wir auch ja ins Jahr 39 vor Christus schon gehen in Rom, bis Asinius Pollio da die erste öffentlich zugängliche Bibliothek geöffnet hat. Also Cäsar hatte da auch schon Pläne. Aber das war ja auch eine turbulente Zeit in der Geschichte. Und das wird auch jetzt noch mehrfach Thema sein, dass natürlich das Zeitgeschehen auch immer die Kultur beeinflusst. Und die Aufnahme in natürlich einmal private Sammlungen, also wie du sagst, dass Leute das lesen. Und aber dann eben auch die Aufnahme in so eine öffentliche Bibliothek. Und das Qualitätsurteil, das dahinter steckt von irgendwelchen angesehenen. Ja, es ist auch so ein bisschen die Folge des Gatekeepings hier mal wieder, ne?
Ja, natürlich.
In der Bibliothek landet dann halt, was Pollio gut findet. Und das, was er nicht gut findet, das landet dann da halt nicht drin und fertig. Man weiß auch nicht, wie viel dadurch verschütt gegangen ist.
Absolut.
Ja, und eine Sache, die aber auch auf jeden Fall im ersten Jahrhundert vor Christus schon anfängt, ist natürlich auch, also gab es wahrscheinlich auch davor, aber auch hier wieder Überlieferungslage extrem schlecht. Aber wir wissen, dass zum Beispiel Vergil schon zu Lebzeiten, also auch im ersten Jahrhundert vor Christus, als Schulautor gedient hat. Und wenn dein Werk in der Schule gelesen wird, das ist ja heute auch so, geht die Auflage durch die Decke, weil alle das kaufen müssen. Ja? Und nun war das natürlich auch in der Antike so, dass jetzt nicht jeder Schüler, der lesen und schreiben gelernt hat, sich eine Gesamtausgabe der Aeneis zugelegt hat, weil teuer. Aber trotzdem ist natürlich, wenn so viele Lehrer, so viele Lehrkräfte und so viele Leute generell mit diesem Text in Berührung kommen und der auch schon so als Klassiker und kanonisch angesehen wird, dass er in der Schule eben unterrichtet wird, dass das dazu führt, dass der Text sehr viel öfter abgeschrieben wird, als irgendwie so ein obskurer Autor, den Pollio vielleicht ganz nett fand, aber den ansonsten niemand gelesen hat. In Scribes and Scholars schreiben sie auch, dass das gute und schlechte Effekte haben kann, wenn ein Autor Schulautor wird, weil einerseits ja gut viele Kopien, andererseits sind die Kopien vielleicht dann auch nicht immer so gut. Also man kann ja nicht sagen massengefertigt, weil die immer noch alle von Hand geschrieben werden müssen, aber gut, sie reden dann auch sehr viel von der Purity of the Text, also die Reinheit des Textes. Ja, da sagen wir nachher noch was zu.
Ja, genau, das ist ganz guter Cliffhanger. Ja, in dem Zusammenhang wollte ich noch eine Sache ansprechen, die ich ganz spannend finde, eigentlich sich zu überlegen und die auch eben damit zusammenhängt, dass ein Text eben auf der einen Seite irgendwie alles tun muss, um gelesen zu werden, aber auf der anderen Seite in der Antike in einer Welt existiert, in der es kein Urheberrecht gibt. Was natürlich auch wieder eine Reihe von Gründen hat, aber ein hauptsächlicher ist einfach schlicht und ergreifend, dass es, naja, man kann sowas nicht wirklich gut exekutieren, wenn sozusagen
Ja, wer soll's beurteilen?
wenn jede Ausgabe eines Werkes ein Unikat ist, da notwendigerweise immer eingerechnet werden muss, dass Fehler passieren können und so weiter. Aber vor allem eben auch einfach nur sehr wenige oder nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung mit diesen Texten überhaupt interagiert oder sozusagen die Bildung hat, um das beurteilen zu können und so. Funktionieren einfach viele Mechanismen, von denen wir uns vorstellen, dass sie zur Plagiatsverhinderung dienen können, greifen dann einfach nicht mehr. Und so muss es halt in der Antike auch wirklich gewesen sein, dass aufgrund der Art und Weise, wie Literatur zirkuliert wird, und vieles funktioniert eben, weil eben die Lesefähigkeit nicht so verbreitet ist, wie das heutzutage der Fall ist, auch einfach über Vorträge. Und es ist natürlich viel leichter für jemanden, einfach ein Gedicht vorzutragen und behaupten, es ist sein Gedicht. Wie sollten es die, die es hören und vielleicht eben auch zum ersten Mal hören und noch nicht im Original gelesen haben, nachprüfen können? Und ja, so muss es eben so gewesen sein, dass einfach sehr viel unter unterschiedlichen Namen immer wieder zirkuliert. Und das wissen wir unter anderem auch deswegen, weil die Dichter oder einige Dichter auch selber darüber schreiben, dass eben das, was eigentlich sie geschrieben haben, von anderen Leuten gestohlen wird und so. Aber daraus kann man eben auch ablesen, wie zentral es für den Text ist, zu zirkulieren, und zwar egal um welchen Preis. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt von diesen Gedichten, wie sie Dichter wie Martial und Catullus eben schreiben, darüber, dass andere ihre Verse stehlen, weil sie natürlich in letzter Konsequenz auch ein bisschen davon profitieren. Was ja, ganz kurz einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen, auch immer ein bisschen der Punkt bei raubkopierten Filmen und so weiter ist, ne? Also eine Serie wie Game of Thrones wär wahrscheinlich ohne Raubkopien nie so groß geworden, wie es geworden ist. Das ist quasi ein Mechanismus, der in die Richtung auch ein bisschen geht.
Das finde ich auch immer wieder irre, mir vor Augen zu führen, dass es einfach, also Urheberrecht ist so ein wesentlicher und so viel zitierter und diskutierter und teilweise bis zur Erbitterung umkämpfter Aspekt heutiger Kulturschaffung, dass es wirklich echt schwer vorstellbar ist, in einer Welt zu leben, wo es kein Urheberrecht gibt. Und natürlich trotzdem sowas wie der originale Text von Homer und so weiter als das Nonplusultra gilt, aber eben trotzdem, ja.
Es muss einfach eine ganz andere Vorstellung davon gewesen sein, welches Verhältnis man als Autor zu seinem Text einnimmt. Also das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge und so, aber
Oh ja.
also mitunter deswegen wahrscheinlich ist es so ein Thema für Texte, oft lateinische Texte, auch griechische Texte, dass sie sich selber einem Autor zuzuordnenbar machen.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass man jetzt abgesehen von explizitem, ich bin das Werk von und so weiter, oder der Autor spricht selbst in seinem Text oder so. Abgesehen davon gibt es natürlich auch so Sachen, dass im Text versteckt so kleine Wortspiele sind oder eben die Anfangsbuchstaben von Versen zum Beispiel, kleine Botschaften oder Namen von Autoren ergeben und so. Also das muss schon irgendwie auch
Ist die
Bestandteil.
Wassermarke, der das
Genau, sowas muss natürlich auch Bestandteil sein. Aber das ist eben offensichtlich eine Sache, die lange, lange Zeit eigentlich gar keinen Platz, also eine Vorstellung von Urheberrecht ist ja, dass das lange Zeit überhaupt keinen Platz in der Literaturbetrieb eigentlich hat. Und man kann immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, eigentlich.
Ja, sowieso.
Stil wiedererkennen oder so, und solche Dinge, das sind die Dinge, die da eher im Vordergrund stehen. Genau.
Ja. Also Autorschaft an und für sich ist ein sehr viel diskutiertes Konzept, aber genau sowas wie Urheberrecht, wie wir das kennen, gab's einfach nicht. Genau.
Genau.
Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, ist sozusagen die zweite Hürde, die unser Text jetzt nehmen muss. Also er wurde einmal auf Papyrus schon geschrieben, aber jetzt muss er noch mehr auf andere Papyri geschrieben werden. Und im allerbesten Fall in solche private Sammlungen oder Jackpot in eine öffentliche Bibliothek aufgenommen werden. Und zwar im Idealfall mit dem richtigen Namen.
Genau.
Und also da ist der Text jetzt wahrscheinlich schon so ein paar Jahre alt, aber wir sind jetzt immer noch im ersten Jahrhundert vor Christus für unseren Text von 50 vor. Da sind wir jetzt nicht so viel später und das ist sozusagen die zweite Hürde, die dieser Text nehmen muss. Muss an den Gatekeepern und an den ja, Leuten, die Verse stehlen, vorbeikommen und unter dem richtigen Namen in der richtigen Reihenfolge und Form sozusagen mal abgeschrieben worden sein. Genau, bevor wir jetzt in der Geschichte weitergehen, nochmal so ein paar Punkte zu der Frage, okay, wie viel ist denn jetzt erhalten vom ersten Jahrhundert? Weil also die meisten Texte, wenn wir über klassische Texte reden, dann reden wir im Lateinischen von Texten aus dem ersten Jahrhundert vor. Das sind so der klassische Kanon und dann noch so ein bisschen nach und dann kommt irgendwann Spätantike. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber so klassische Antike, da ist sehr viel eben um die Zeitenwende. Und wir sind jetzt gerade in dieser Zeit, wo diese Texte geschrieben werden. Und das ist natürlich auch die Zeit, mit der wir als AltphilologInnen uns am besten auskennen. Deswegen bleiben wir jetzt noch einen Moment hier und fragen uns jetzt nochmal, ja, eine der absolut wesentlichsten Fragen, die wir leider auch nicht wirklich gut beantworten können. Wie viel ist denn jetzt noch übrig von den antiken Texten?
Ja, das ist halt die krasse Realität, die mir auch in der Vorbereitung dieser Folge erst wieder vor Augen geführt worden ist, dass trotz der beiden Hürden, die wir ja schon genannt haben, also dass sozusagen die beiden Hürden, die wir schon genannt haben und die schon eigentlich relativ große Hürden sind, offenbar, und das ist die Zahl, die jetzt kommt, eigentlich ursprünglich von wohl circa 1000 Mal mehr Texten bereits übersprungen wurden, als wir heute haben. Oder anders formuliert, wir haben wahrscheinlich nur etwa ein Promille der Texte, die in der Antike im Umlauf waren.
Wobei es da sehr unterschiedliche
Was
Schätzungen gibt, ne?
unterschiedliche,
Also,
ja, das ist bestimmt die Extremschätzung.
das ist das Problem. Also, so ein Promille, genau, also ein Tausendstel, das ist schon sehr wenig.
Es ist extrem wenig.
Und wenn man dann noch überlegt, was nicht mal die erste Hürde geschafft hat, überhaupt mal auf Papyrus festgehalten zu werden, dann möchte man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe mal sowas wie eine einstellige Prozentzahl gelernt, also irgendwie so 7 bis 9% von der antiken Dichtung, ne? Also da sind wir jetzt nicht irgendwie bis zur Spätantike, da gibt es ja dann noch viel mehr Texte und so. Also das ist immer die Frage mit dem, okay, welche Texte misst man alles? Und was ist überhaupt die Berechnungsgrundlage dafür? Also die Texte sind ja weg. Wie wissen wir denn, was alles weg ist?
Ja, und dann ist natürlich auch so man gründet das Ganze ja auf Nachrichten darüber, zum Beispiel, wie viele Bücher irgendwo vorrätig waren, in
Ja.
vielen Bibliotheken und so weiter. Man vergleicht dann den Bibliotheksbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem späteren und so weiter. Und da hängt es natürlich auch dann immer sehr stark davon ab, so was kann man sich jetzt unter einem Buch konkret vorstellen? Also, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, so der Umfang eines antiken Buches. Und da gibt's auch Streitigkeiten und Messfehler und dergleichen.
Ja, und antike Zahlen, also wenn man in antiken Texten Zahlen liest, vor allem große Zahlen, irgendwie so Bestand der Bibliothek von Alexandria, wie was weiß ich, 200.000 Bücher, es ist mit extremer Vorsicht zu genießen. Also so antike Zahlen, sobald die irgendwie in die Tausender gehen, also auf gar keinen Fall sofort für bare Münze nehmen. Und da haben wir mit genau der Diskussion, die du meinst, mit was ist denn jetzt überhaupt alles ein extra Buch, noch gar nicht angefangen. Genau.
In dem Zusammenhang wollte ich einen Gedanken anbringen, den ich immer wieder sehr spannend finde, nämlich dass die Philologie, wie sie sich heute darstellt, schon auch ganz anders aussehen würde, wenn zum Beispiel manche Texte, die wir nur unvollständig haben, vollständig überliefert wären.
Oh ja.
Also einfach deswegen, weil bestimmte Texte, wenn sie vollständig überliefert wären, einfach den Großteil der gesamten Literatur ausmachen, die wir haben. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist die römische Geschichte von Livius, von der wir also nur die ersten 10 Bücher haben und dann nochmal 10 Bücher und dann noch einmal 5 Bücher mehr oder weniger. So ist die Überlieferungslage.
Also Buch im Sinne von
Genau,
Pergamentrolle, ne? Ein dickes
Pergamentrolle,
Buch,
genau,
also.
das meine ich. Und das ist ein sehr kleiner Bestandteil von einem Werk, das ursprünglich aus 142 antiken Büchern bestanden hat.
Woher wissen wir das?
Achso, ja, natürlich, genau, stimmt. Das sind die Periochai, ja, genau.
Genau, es gibt von Livius, also ab Urbe Condita, seit Gründung der Stadt, ist eben, wie du schon sagst, relativ wenig erhalten, aber wir haben Inhaltsangaben von den verlorenen Büchern. Und dann gehen wir mal davon aus, dass es diese Bücher auch gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob man zu allen Büchern eine Inhaltsangabe hat. Also es sind dann so kurze Abschnitte, die wirklich, wirklich nicht sehr lang und ausführlich sind.
Ich meine schon. Also ich glaube, die Periochai, man weiß wirklich tatsächlich, glaube ich, in praktisch jedem Buch, was der Inhalt war. Aber im Original überliefert oder, also was ist das Original, ne? Aber überliefert sind uns eben nur die ersten 10, die Bücher 20 bis 30 und die Bücher 40 bis 45, 41 bis 45 und das auch dann nur in sehr beschädigtem Zustand.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auf die 41 bis 45. Ja.
Und wären die 142 Bücher eben vollständig da, dann wären das, weiß ich jetzt nicht, die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel von der gesamten Textmenge, die wir aus der klassischen lateinischen Zeit haben.
Das wäre auf jeden Fall umfangreich. Also, genau. Ich meine, was wir von Livius haben, das ist schon nicht wenig. Und wenn man sich dann vorstellt, das ist nur ein Bruchteil. Aber es wäre natürlich trotzdem genial, das zu haben. Also schon allein als Quellenlage. Ich meine, die HistorikerInnen würden sich dann Bein für ausreißen, glaube ich. Aber ist nicht. Genau, und also diese Berechnungen, die eben, also die Berechnung mit wie viel haben wir jetzt noch übrig, ja, also es ist immer die Frage, auf welcher Datengrundlage wurde das berechnet, welcher Zeitraum wurde angesetzt. Fakt ist nur, wir wissen, es ist extrem viel verloren gegangen. Also Dinge, die ersten beiden Hürden, Papyrus und Bibliotheksaufnahme, schon geschafft haben, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Also wir haben sowas wie diese Inhaltsangaben bei Livius, wir haben Titel von anderen Büchern, von Autoren, die erwähnt werden, die zitiert werden, wovon wir noch irgendwo Fragmente finden, die aber einfach nicht ganz oder auch gar nicht erhalten sind. Also zum Beispiel vom Autor Varro, jetzt habe ich spontan nicht mehr im Kopf, wie viele Werke Varro geschrieben hat. Ich glaube, über 60. Und ja, wir haben 3,5.
Ja, so um den Dreh herum.
Und da gibt es eben eine Liste von Büchern, die er geschrieben hat. Das wurde irgendwann mal katalogisiert. Und Varro wurde auch sehr oft zitiert in den folgenden Jahrhunderten. Also da hatten die Leute seine Werke noch und haben die zitiert. Und deswegen haben wir relativ viele Titel. Und eben auch hin und wieder mal Fragmente, aber nur ein Bruchteil des Textes tatsächlich von Varro. Und da denke ich auch, wenn wir mehr Varro hätten, dann würde unser Bild auf das erste Jahrhundert, glaube ich, auch anders aussehen.
Ja, definitiv.
Aber über Varro reden wir auch nochmal extra. Varro ist ja so ein... Apropos Varro, sehr schön. Ich bin heute echt mit meinen unbeabsichtigten Überleitungen, meine Güte. Das habe ich natürlich total getimt. Ja, Varro, eins von seinen verlorenen Werken war nämlich ein Werk über die Komödien von Plautus. Plautus ist jetzt ein Komödiendichter, vorklassisch, also vor Cicero gelebt. Und der war extrem beliebt, sodass, wenn man den antiken Berichten glauben möchte, zu einem Zeitpunkt 130 Komödien unter seinem Namen kursierten. Überliefert sind uns als Plautus 21 und ich glaube, davon haben wir so 19,5. Also ein paar haben ziemlichen Schaden genommen, aber wir haben, ja. Das ist eben auch wieder so ein Punkt mit dem Urheberrecht. Ja, dann hat eben, kann das schon sein, dass jemand eine Komödie geschrieben hat und den Namen Plautus dran geklatscht hat, weil das dann auch wieder ein Qualitätsurteil war. Die Leute denken, ist von Plautus. Und war es vielleicht gar nicht. Und eine Sache, die ich auch auf jeden Fall mal gelernt habe, ist, dass eben Varro derjenige war, der 21 von den mutmaßlich 130 Komödien festgelegt hat, als die sind wirklich von Plautus.
Genau.
Das wissen wir nicht von Varro selber, weil eben Varros Werk darüber verloren ist. Es wird jetzt alles ein bisschen Meta gerade. Aber ein anderes Werk, was eben darüber redet, von Aulus Gellius, Noctes Atticae. Wer sich mit sowas viel beschäftigt, wird früher oder später über Aulus Gellius stolpern. Es ist ein sehr großes Sammelsurium an random Wissen.
Wir sollten mal was über Gellius machen oder wir könnten einen ganzen Podcast über Gellius machen.
Ja, das sowieso. Aber auf jeden Fall sollten wir mal eine Folge über Gellius machen, weil niemand liest je Noctes Atticae, also attische Nächte, um seiner selbst willen. Also ich habe es mal irgendwie, musste das mal für meine Diss so ein bisschen so scannen, aber auf jeden Fall machen wir mal eine Folge. Und der berichtet eben darüber, jetzt ist auch die Frage, wie sehr traut man Aulus Gellius als Quelle? Also es ist immer alles schwierig. Ja? Also, aber wir erzählen euch das jetzt, um quasi nochmal zu illustrieren, auf wie wackeligen Beinen teilweise unsere Annahmen stehen. Ne? Und bei Aulus Gellius steht nämlich auch, dass diese 21 Stücke, die gelten als die varonianischen, das sei aber schon der Konsens gewesen zu der Zeit, dass das die echten Plautus-Stücke sind. Und Varro hat anscheinend sogar, sagt Aulus Gellius, dafür plädiert, dass auch noch andere echt Plautus seien, weil er das anhand des Stils erkannt hat. Varro war nämlich auch so jemand, der sich viel damit beschäftigt hat, wie man Literatur bewertet und auch als Autorität galt zu seiner Zeit. Also 21 Stücke von Plautus galten als echt im ersten Jahrhundert vor Christus und das sind die 21 Namen von Stücken, die wir bis heute haben. War das wirklich Plautus? Sind die von wem ganz anders? Sind in diesen anderen Stücken von den 130, die nicht überliefert wurden, weil sie eben nicht zu diesen 21 gehörten, da kann auch ein echtes Plautus-Stück verloren gegangen sein. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist auch gar keines von diesen 21 Stücken von Plautus geschrieben worden, wir haben keine Ahnung.
Ja.
Können wir nur dem Konsens der Zeit und am Ende dann auch irgendwo doch Varros Urteil vertrauen, dass das so ist. Und also sich sowas vor Augen zu führen, finde ich auch immer wieder einfach, also wichtig, aber irgendwie auch absolut irre. Also je länger man hinguckt, desto weniger weiß man. Das ist, glaube ich, so eine generelle Erfahrung in unserem Fach und auch nicht nur da. Aber deswegen wollten wir diese Folge eben relativ früh machen, weil das wirklich die Basis von allem ist. Wenn wir über einen Autor reden, muss man sich ja auch mal klar machen, okay, woher wissen wir überhaupt, dass der das geschrieben hat? Und manchmal weiß man nicht mal das.
Ja, genau. Und dann kann ich den Bogen auch nochmal zurückschlagen zum Thema des Plagiats. Da habe ich nämlich auch noch ein Beispiel rausgesucht, wo der Dichter Martial sich darüber aufregt, dass seine Gedichte unter anderem Namen verbreitet werden, also was ich vorhin schon angekündigt habe, dass das eben sich auch in der Literatur selbst niederschlägt. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber möglicherweise ist das das Gedicht, in dem sogar die moderne Bedeutung des Wortes Plagiator geprägt wird sozusagen, weil er spricht einen gewissen Quintilianus an und sagt eben Commendo tibi Quintiliane nostros dicere sitamen libellus possum quos recitat tuus poeta. Also er vertraut da diesem Quintilianus seine Gedichte, Gedichtsammlungen an, wenn er sie überhaupt noch als solche bezeichnen kann, weil sie ein gewisser Poeta, also ein gewisser Dichter eben vorträgt und damit als seine ausgibt. Und er trägt dann eben diesem Quintilianus auf, dass er diesem Poeta entgegentreten soll. Und wenn der sich dann als der Dominus, also der Herr dieser kleinen Bücher ausgibt, soll er da diese Bücher freisprechen, also aus der Knechtschaft dieses Plagiators befreien. Genau, das nur sozusagen als Illustration dessen, was ich vorhin schon angekündigt habe.
Ja, schon irre, dass das dann auch wieder ein Gedicht ist, aber wenn es kein Gedicht wäre, dann hätten wir es auch nicht, diese Anekdote. Mhm. Also es ist alles sehr meta. Genau, noch eine letzte Textstelle, in der es um Literaturbetrieb zu der Zeit geht, also jetzt sind wir wieder im ersten Jahrhundert vor Martial, ist ein bisschen später. Es ist ein Brief von Cicero an Atticus. Cicero-Briefe auch komplett unterbewertete Quelle, glaube ich. Also, ist allerdings auch sehr viel. Das ist so eine Stelle, da bin ich drüber gestolpert, dank Scribes and Scholars, dieses Buch. Also das war mir selber nicht bewusst. Also Cicero hat ja auch nicht wenig geschrieben und sehr viel davon ist tatsächlich erhalten. Und unter anderem zu verdanken war das seinem Freund Atticus, der ja auch so ein Patron der Künste war und auch anscheinend selbst so ein Bibliothekssystem aufgebaut hatte und eben selber Schreiber hatte, die die Sachen sehr hochwertig abgeschrieben haben. Und weil Cicero jetzt sein bester Kumpel war, konnte Cicero sozusagen, ja, ihm schreiben in, ja, es ist 12, also 12. Buch, Brief 6a1, wieder konventionalisierte Abkürzung von sowas, und bittet ihn darum, dass Atticus im Orator, also einem Werke, was Cicero gerade verfasst hat, da hat Cicero nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Da hat er was Griechisches seinem gewissen Eupolis an zugeschrieben. Das war aber von Aristophanes. Mhm. Peinlich. Und jetzt schreibt, falsch zitiert hat er, ne? Es ist ja schön und beruhigend zu wissen, dass auch Cicero sowas mal passiert. Und wir haben ja schon drüber geredet, wie schwierig das ist, was zu finden in so einer blöden Rolle. Also es sei ihm verziehen. Mhm. Jedenfalls schreibt er dann an Atticus, es wäre ihm sehr lieb, wenn denn Atticus nicht nur in seinen eigenen Büchern, also seinem eigenen Exemplar vom Orator, sondern auch in den anderen, in deinen, ja, Bibliotheken, per Librarius tuus. Mhm. Also die anderen Bücher, auf die er sozusagen durch sein Schreibersystem Zugriff hatte, wenn du in denen allen das korrigierst und da Aristophanes hinschreibst statt Eupolis. Mhm. Was eben auch nochmal, ja, dieses Ganze mit Urheberschaft und wann ist ein Werk fertig publiziert, ja, also im Sinne von, es wurde veröffentlicht, ja, das ist jetzt sozusagen die zweite Auflage, die zweite leicht korrigierte Auflage von dem Orator. Mhm. Und wenn wir heute in den Orator gucken, dann siehe da, an der Stelle, um die es wohl ging, steht da heute Aristophanes. Mhm. Und also Scribes and Scholars in dem Buch, die schreiben dann auch, dass also an der Stelle das wohl auch in den Handschriften, also in den ältesten Handschriften schon korrigiert war. Und es gibt auch, das habe ich mir jetzt nicht mehr rausgeschrieben, wo, aber es gibt noch eine andere Stelle, wo Cicero Atticus gebeten hat, das zu korrigieren. Das war dann irgendwie nicht mehr möglich. Also die waren dann wohl schon so weit verteilt, dass der Fehler stehen blieb und erst die modernen Editoren in ihren modernen kritischen Ausgaben das korrigiert haben. Schlappe, 2000 Jahre später. Aber immerhin. Das also sozusagen nochmal drei Fallbeispiele zu der Frage, ja, wie auf wie prekären Füßen unser Wissen über diese ganzen Texte eigentlich steht. Und weswegen es also eigentlich wirklich absolut keine Antwort gibt auf die Frage, ja, wie viel haben wir denn jetzt noch?
Genau. Und damit haben wir dann eigentlich auch schon die dritte Hürde erreicht, ne? Also zumindest haben wir das irgendwie hier nochmal so herausgestrichen, dass die Texte eben wirklich auch nach dem Tod, nachdem die Urheberinstanz sich um die Texte kümmern kann, noch weiter gelesen und immer wieder abgeschrieben werden. Also das, was schon zu Lebzeiten relevant ist und worum sich die Person, die den Text verfasst hat, zumindest in gewissem Maße selber kümmern kann, das muss dann sozusagen eine gewisse Form von Eigendynamik entwickeln.
Genau. Also dieses Qualitätsurteil muss so weit tragen, also das Qualitätsurteil, das eigentlich in der Regel zu Lebzeiten des Autors gefällt wurde, durch Aufnahme in die Bibliotheken und so weiter und weitere Verbreitung, das muss jetzt den Autor überleben und den Mäzen überleben, der das unterstützt hat. Weil Geschmäcker ändern sich auch, also im 2. Jahrhundert nach Christus war Ennius wieder in, das ist ein vorklassischer Dichter, von dem wir auch, ja, ich würde mal trotzdem sagen, leider nicht so viel haben. Wäre bestimmt auch gut, das komplett zu haben, aber ist nicht. Aber der war da wieder in. Und dann hat man den wieder mehr gelesen zu der Zeit und dann irgendwann wieder nicht mehr. Und ja, solche Trends gab es natürlich auch und die muss man auch überstehen als Autor. Weil wenn man da mal eben 50 Jahre nicht in war, dann kann es schon sein, dass alle Handschriften irgendwie, also alle Papyri vergammelt sind und dann war es das, ne? Ja, und so übersteht unser Text so bis ins zweite Jahrhundert. Also so ungefähr 200 Jahre ist er jetzt alt. Wenn er diese Trendwenden überstanden hat und immer weiter, immer mal wieder neu abgeschrieben wurde. Mhm. Hat er jetzt schon mal 200 Jahre geschafft. Und jetzt sind wir in der Spätantike. Mhm. Yay!
Ja, die Spätantike. Eine unterbewertete Epoche.
Another hill I will die on. Ich liebe Spätantike. Das kam, glaube ich, im Podcast bisher noch nicht so oft vor, aber ich liebe Spätantike.
Ja, Da werden wir versuchen, noch viel darüber zu machen. Also ich persönlich muss mir da relativ viel aneignen, auf jeden Fall, weil, also das ist bestimmt schon immer angeklungen, wie gesagt, unterbewertet und auch vernachlässigt, insbesondere im Studium die Epoche, aber kann mich lebhaft erinnern an eine Veranstaltung über die Literatur der Spätantike und es war bestimmt eine der besten, die ich hatte. Das war toll. Da ist einfach viel zu entdecken, auch wenn man schon lang dabei ist. Genau, die Spätantike. Spätantike ist die Phase der römischen Geschichte, die sich unmittelbar an die sogenannte Reichskrise des 3. Jahrhunderts anschließt. Das heißt, eine Phase in der römischen Geschichte, in der das etablierte System des Prinzipats, also der Kaiserherrschaft, die mit Augustus um die Zeitenwende herum begründet wird, immer weniger tragfähig wird und immer weniger dazu geeignet ist, das wachsende und auch sozusagen in sich in seiner inneren Form, Diversität und dergleichen stark verändernde Reich erfolgreich zu regieren. Und so ist das ganze 3. Jahrhundert eben davon geprägt, da irgendeine Form von Lösung zu finden, die dann letztendlich darin zumindest eine Zeit lang gefunden wird, dass das Reich geteilt wird. Das ist vielleicht noch eine recht bekannte Entwicklung, also die Teilung des Römischen Reiches. Genau. Und in so einer Zeit des Umbruchs, die lässt nichts unberührt, so kann man es, glaube ich, sagen. Und so gilt das eben auch für die Literatur und die Bücher. Und deswegen stellt das 3. Jahrhundert und dann aber auch das sich anschließende 4. Jahrhundert in gewisser Form ein Nadelöhr dar für die Überlieferung unserer Texte. Das schon wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, warum das so ist.
Genau, also die Reichskrise, ja, wie du schon gesagt hast, das hat nichts unberührt gelassen. Da wurde auch einfach wenig neue Literatur produziert im 3. Jahrhundert. Deswegen haben wir das auch schon als die vierte Hürde sozusagen hier festgelegt, weil diese Reichskrise zu überleben, das ist nochmal was anderes als das 1. und 2. Jahrhundert nachzuüberleben. Weil da wurden die Texte schon irgendwie noch abgeschrieben und so weiter, aber. Also so zwischen 235 und 284 nach Christus, das ist, also soweit ich weiß, auch relativ schwer überhaupt zu rekonstruieren, was da alles los war. Also waren Zeit der Umbrüche und Unruhen und ich glaube, die Kaiser sich in dieser Zeit zu merken, also ich kann es nicht. Ja, also Reichskrise ist eben der Ausdruck, der sich dafür festgelegt hat. Und wenn hier was überlebt hat oder neu aufbereitet wurde, dann meistens in Form von Kommentaren oder so Kompendien. Also wo auch aus verschiedenen Werken Dinge zusammengesucht wurden für einen bestimmten Zweck.
Genau.
Ja, wenn dann Diokletian auf den Plan tritt, das ist das, was du schon gesagt hast, Teilung des Reichs in weströmisches und oströmisches Reich. 284 ist Diokletian an die Herrschaft gekommen. Und hat dann dieses, ja, Tetralogie und so weiter. Also wir wollen jetzt nicht zu tief in die historischen Details einsteigen. Also ihr verzeiht uns, wenn wir das ein bisschen oberflächlich lassen. Aber ja, da ist jetzt unser Text von 50 vor Christus natürlich so, ja, was habe ich hier gerechnet? 330 Jahre, stimmt das überhaupt?
So
Ja,
um die
ne?
Drehung, ja.
Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die immer noch, die jedes Mal wieder aufs Neue nochmal extra drüber nachdenken müssen, das Jahr 200. 84 ist das 3. Jahrhundert. Jedes Mal, ich weiß das eigentlich, aber wenn es dann vor Christus wird, noch schlimmer, aber egal. Also Reichskrise, so viel mehr können wir dazu jetzt auch nicht sagen, außer es war Krise. Genau, so jetzt sind wir im Jahr 284, spätes 3. Jahrhundert. Buchproduktion in der Zwischenzeit fast zum Erliegen gekommen, soweit man das rekonstruieren kann. Auch hier wieder schwer zu sagen, was alles nicht passiert ist, ne? Aber so, und jetzt sind wir. So langsam in Richtung 4. Jahrhundert. Also ja, offiziell sind wir Ende 3., aber so Ende 3. Jahrhundert und übergehend ins 4. Jahrhundert. Und das ist wirklich eine Phase in Rom auch, die absolut komplett unterbewertet ist, weil da gab es wirklich nochmal eine Hochphase der lateinischen Literatur. Und da wurden natürlich auch Bücher produziert und abgeschrieben und weiter. Abgeschrieben, also sowohl die alten als auch neue. Also die Kirchenväter, ne, Hieronymus und Augustin und so weiter. Augustin ist ein riesiger Teil der lateinischen Literatur, die überliefert ist. Hieronymus hat auch unglaublich viel geschrieben und sehr viel davon haben wir noch. Und ja, deswegen, also zu sagen, Spätantike generell, da wurde halt keine Literatur mehr produziert, das ist falsch. Das wird zwar oft irgendwie so impliziert. In den gängigen, ja, vereinfachten Darstellungen, aber das ist nicht richtig. Mhm. Also im 4. Jahrhundert war definitiv, da steppte der Bär in Rom, um es mal so zu sagen. Ja, beflügelt wurde das Ganze von einer technischen Neuerung. Mhm.
Genau, wir haben davor ja schon über den Papyrus gesprochen und die Art und Weise, wie der Papyrus beschrieben und auch dann eben gerollt wird. Ja, dieser Schreibstoff wird im 3. und 4. Jahrhundert zunehmend durch einen anderen ersetzt, nämlich durch Pergament. Das heißt durch gegerbte und abgeschabte Tierhaut. Also das ist also das Material, aus dem das geschaffen ist. Noch aufwendiger naja, schon als Papyrus, deswegen auch noch teurer. Gleichzeitig aber auch beständiger. Durch verschiedene Faktoren, auch da scheint es irgendwie unterschiedliche Meinungen zu geben, ob jetzt irgendwie die Herstellung von Pergament grundsätzlich günstiger geworden ist oder ob es da irgendeine Form von Vorstellungen von Wertigkeit gab, sodass Literatur zunehmend auf Pergament geschrieben wurde, um sozusagen dem Wert der Literatur auch im Schreibstoff Rechnung zu tragen oder so. Aber in jedem Fall ist es so, dass der Papyrus zunehmend vom Pergament verdrängt wird. Das ist auch eine gute Voraussetzung, damit diese Handschriften dann zumindest außerhalb des südeuropäischen Raumes auch wirklich längere Zeit überdauern können. Weil Papyrus ist zwar eine durchaus ein haltbares Medium, aber es ist doch recht anfällig für Feuchtigkeit und das ist etwas, das bei Pergament nicht in der gleichen Form zutrifft.
Ja. Und außerdem haben wir jetzt keine Rollen mehr.
Genau.
Sondern wir haben die sogenannten Codices, also ein Einzahl Codex. Und das, ja, da haben wir jetzt schon, das würden wir schon als Buch wiedererkennen.
Ja, genau.
Und das heißt, es hat den unschlagbaren Vorteil, dass man da umblättert.
Ja.
Das klingt jetzt komplett trivial für uns, es war aber gar überhaupt kein bisschen trivial.
Ja, absolut. Genau, das ist eben auch etwas, das sozusagen der Tendenz der Spätantike zu Kommentaren, Kompendien, Lexika, also das Erfassen dessen, was irgendwie an Wissen vorhanden ist und so, das ist schon, also auch wenn das nicht das Einzige ist, was in der Zeit passiert natürlich, aber es ist schon kennzeichnend für diese Epoche, dass man
ja, absolut.
Aus verschiedenen Gründen eben nach Wegen sucht, um bestehendes Wissen zu sichern. Mhm. Und dafür ist eben für das Schaffen von Nachschlagewerken ist natürlich der Kodex die viel, viel bessere Form. Also sozusagen mit einem Lemma nachschlagen zu können und irgendwie drei Finger drinnen halten zu können oder so, das alles wäre natürlich mit einer Rollenform nicht in der gleichen Art und Weise zu machen. Was wiederum aber auch nicht heißt, dass es davor nicht auch schon Lexika gegeben hat, wahrscheinlich. Aber,
ja klar, gab es früher schon Lexika und umfangreiche Werke und so weiter, aber das ist tatsächlich so, dass das in der Spätantike explodiert. Also ich habe ja auch zum Beispiel über Grammatiktexte promoviert und die meisten, die wir noch haben, sind aus der Spätantike und die werden immer länger und ausführlicher. Das ist auch kein Zufall. Also, die sowas wie die technischen Begebenheiten, die Buchproduktion überhaupt erst möglich machen und auch das Format, in dem Bücher oder Literatur oder Texte produziert werden können, das ist also absolut nicht zu unterschätzen. Und Pergament und so, das wird schon bei Martial mal erwähnt, aber wie du schon sagst, das hat sich dann erst in der Spätantike und vor allem im 4. Jahrhundert hat sich das wirklich durchgesetzt. Und das heißt, wenn unser Text jetzt so 300 bis 400 Jahre alt ist und so im 4. Jahrhundert angekommen ist sozusagen, dann muss er diese wesentliche fünfte Hürde nehmen. Und diese fünfte Hürde ist auch das, was ich und auch bestimmt nicht nur ich als den ersten, ja, den großen Flaschenhals, das große Nadelöhr gelernt habe, schafft der Text es, auf Pergament abgeschrieben zu werden in einen Kodex. Und das ist wirklich, also das kann man nicht wichtig genug machen, weil also diese ganzen Papyri-Texte, die haben wir nicht mehr. Es ist alles weg. Also vielleicht hier und da mal ein Fetzen aus, da kommen wir noch zu, aber die ältesten Bücher, die wir haben, sind Kodizes aus dem 4. Jahrhundert, Vergilhandschriften. Also zum Beispiel der sogenannte Vergilius Vaticanus, der heißt so, weil er im Vatikan in der Bibliothek liegt, ist wohl aus dem 4. Jahrhundert, original erhalten aus dem 4. Jahrhundert und das ist mit das älteste, was wir haben. Und also, wie gesagt, 4. Jahrhundert, ne, da ist Vergil jetzt wie lange schon tot? Auch so 300 bis 400 Jahre, je nachdem wo, ne? Also so um die 400 Jahre ist er da schon tot und das ist die älteste Vergil-Handschrift, die wir haben und das ist weil es halt Vergil ist, der Schulautor. Also auch im 4. Jahrhundert, wir sagen gleich noch was zur Christianisierung, aber auch im 4. Jahrhundert war Vergil der lateinische Schulautor. Dann kam noch Terenz und dann irgendwo Cicero war so unter ferner Liefen. Und das heißt, es ist auch kein Zufall, dass diese ganzen, also die wenigen 4., 5. Jahrhundert Kodizes, die wir da haben, dass das Prunkhandschriften von Vergil sind. Das ist natürlich auch keine so Gebrauchsausgabe für den Schulgebrauch, sondern...
Genau.
Und ja, mittlerweile sind die, die wir noch haben, natürlich dankenswerterweise digitalisiert. Da tun wir euch einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie das aussah. Immer noch alles in Großbuchstaben ohne Worttrennung, sage ich schon mal gleich.
Ja, ist nicht leicht zu lesen.
Aber auf Pergament, in einem Kodex, ist nicht leicht zu lesen, aber es kann gelesen werden und ist aus dem 4. Jahrhundert. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es theoretisch möglich ist, dass wir noch ein Original, also nicht den Originaltext, aber ein Originalexemplar, was zu dieser Zeit geschrieben wurde, dass wir das noch in der Hand haben.
Mhm.
Bis hierhin ist das quasi unmöglich, dass wir was zu der Zeit abgeschrieben haben, dass das sozusagen als Hardware noch existiert, weil eben Papyrus nicht so dauerhaft war. Ja, also das Pergament, der Pergamentkodex als ja die wesentliche Hürde. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, was wurde denn jetzt auf Pergament geschrieben? Also Vergil, klar, weil das der Schulautor war, aber ja, wer sind jetzt die Gatekeeper?
Naja, also wir haben natürlich mit der Ernennung oder der Erhebung des Christentums zur römischen Staatsreligion und der fortgeschrittenen Christianisierung wie stark der Konkurrenzkampf aussieht tatsächlich, ist, finde ich, sehr schwer zu beurteilen. Aber das ist auf jeden Fall diesen Wettstreit. Ist natürlich sehr stark umstritten und es ist halt, aber Tatsache ist natürlich, man hat sozusagen jetzt auch die Selektionsfrage, ist es ein christlicher Text, der auf dieses Pergament geschrieben werden soll, oder ist es ein paganer Text, der auf dieses Pergament geschrieben werden soll? Und diese Abwägung kommt da wohl schon auch rein, oder?
Ja, allerdings ist da, also so wie ich auch für meine Dissertation so den Trend der Forschung, ist jetzt auch ein paar Jahre her natürlich schon, aber wird so dieses ganze, ja, da gab es Heiden gegen die Christen und es wurde sich erbittert bekämpft. Entweder oder, schwarz-weiß, also wenn ich das schon so sage, also schwarz-weiß ist ja nie irgendwas, ever, in der menschlichen Geschichte. Und wenn uns das in der Geschichte, in unseren Geschichtsbüchern so erzählt wird, dann sagt es mehr über das Geschichtsbuch als über die Passage in der Zeit. Also der Fakt ist ja trotzdem, dass auch die Kirchenväter wie Augustin und Hieronymus diese paganen Texte wie Vergil gelesen haben. Also wir wissen, bei wem Hieronymus Grammatik gelernt hat, nämlich bei Donat und womit mit Vergil. Und es gibt auch diesen Brief von Hieronymus, ich meine, es ist 22, mit dem sogenannten Prügeltraum, wo also Hieronymus träumt, dass er hat so einen Albtraum und muss sich dann dafür rechtfertigen, dass er neben der Bibel auch noch diese paganen Texte liest. Und dann wird ihm vorgehalten, er sei ein Ciceronianer und kein Christ. Geht ja gar nicht. Und er rechtfertigt sich dann damit, dass halt der Stil so viel besser ist bei Cicero. Vor allem im 4. Jahrhundert, also wenn es dann später wird, dann sind wir auch jenseits von den Zeitepochen, mit denen ich mich noch auskenne. Aber im 4. Jahrhundert, ganz gleich, ob die Leute Pagane, also Heiden waren oder Christen, war diese klassische Schulausbildung, also Vergil und dann irgendwann Cicero und so weiter, das war der Marker der Elite. Das musste man gelesen haben, um dazuzugehören, weil alle das gelesen haben und alle diese Schulausbildung gemacht haben. Also nicht alle natürlich, aber die Elite, die sich irgendwie noch so äußern konnten, dass wir die Texte überhaupt noch haben, weil die überhaupt Texte schreiben konnten. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nachvollziehbar war, aber die Leute, die überhaupt mit Literatur beschäftigt waren, das ist ja natürlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung im Römischen Reich zu any given time. Und Leute, die selber eben Texte schreiben konnten und deswegen sich auch so äußern konnten, dass wir anhand ihrer Aussagen noch irgendwas rekonstruieren könnten, das war die Elite, die gesellschaftliche Elite. Und die gesellschaftliche Elite ist diese Schulausbildung durchlaufen. Das heißt, sie hat Vergil quasi auswendig gelernt. Und das ist völlig egal, ob das Christen waren oder nicht. Die kannten ihren Vergil. Und deswegen ist das also gerade im 4. Jahrhundert noch, also finde ich das extrem schwierig zu sagen, dass die Christianisierung irgendwie dafür gesorgt haben soll, dass pagane Texte nicht mehr abgeschrieben wurden. Also, da gab es noch so viele Patronen von den Künsten und so weiter und so fort. Und
es ist schon, ja, es ist schon auch wirklich zu sehr Übergangszeit. Und wenn man sich die Literatur der Zeit ansieht, dann sieht man einfach auch, wie diese Wechselwirkungen eigentlich in alle Richtungen, in alle Richtungen bestehen. Das würde ich schon auch so sehen, auf jeden Fall.
Das hat ja auch die Konsequenz, dass bis vor relativ kurzer Zeit sehr viel Analyse der spätantiken eigenen Literatur daraus besteht, die ganzen Vergil-Referenzen festzuhalten. Mhm. Also dann hat eben sozusagen auch irgendwie die spätantike Literatur sehr lange in der klassischen Philologie keinen wirklichen Eigenwert oder nicht viel Eigenwert gehabt, sondern man interessiert sich eher dafür, was sie mit Vergil gemacht haben. So nach, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja. Über Spätantike reden wir an einer anderen Stelle noch mal mehr. Ihr seht, ich habe da viel zu sagen. Und ja, aber jedenfalls das, was eben zu dieser elitären Ausbildung gehört hat, vor allem Vergil, aber eben auch was als stilistisch hochwertig erachtet wurde, also auch sowas wie Horaz oder eben Cicero und so weiter, was eben da noch dem Geschmack der urbanen Elite entsprochen hat, das wurde auf Pergament abgeschrieben. Also ja, es gab immer noch diese Gatekeeper, den elitären Geschmack, aber da hat jeder einzelne Text aus der klassischen Antike, erstes Jahrhundert vor und nach, den wir heute noch haben, hat diese Hürde genommen. Also irgendwer im 4. Jahrhundert fand es abschreibenswert, sonst hätten wir es nicht.
Ja, absolut.
Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Und da wir ja jetzt doch nicht nur drei Texte aus der Antike haben, kann es nicht sein, dass die Christen gesagt haben, oh, wir vernichten das alles.
Ja, good point. Das stimmt.
Jedenfalls im 4. Jahrhundert. Und auch danach, also dieses ganze, ja, egal.
Auch danach müssen sie noch Leute dafür interessiert haben, das stimmt schon.
Da kommen wir jetzt zu, also. Wir haben jetzt die fünfte Hürde und die erste richtig, wirklich riesige, einschneidende Hürde genommen. Unser Text ist jetzt so ungefähr 400 Jahre alt und er steht auf Pergament. Mhm. So, jetzt hat er schon mal sehr gute Chancen, weiter zu überleben.
Genau.
Auf diesem Weg haben wir schon, wir wissen nicht wie viel, aber schon einiges verloren.
Ja, definitiv, genau.
Und jetzt gehen wir aus der Spätantike raus in Richtung Mittelalter. Mhm. Damit sind wir aus der Zeit raus, mit der wir als AltphilologInnen uns beschäftigen. Mhm. Aber wir machen jetzt trotzdem mal weiter.
Ja, wir hoffen, wir machen nicht zu viele Fehler auf dem Weg. Aber
kleiner Anschluss an das, was ich eben gesagt habe, auf jeden Fall nochmal. Also fürs Mittelalter gibt es ja auch, oder jedenfalls habe ich das auch mal, nicht in der Uni, aber früher auch mal so gehört, dass eben die Christen alle gegen jegliches paganes, klassisches, antikes Zeus waren. Das waren die Dark Ages, ne, und das düstere Mittelalter und alles war schrecklich und niemand hat sich, und die Menschheit hat jeglichen Fortschritt verlernt und alles war hinfort und weg und ja. Also wir können das jetzt schon allein, weil wir keine MittelalterhistorikerInnen sind, nicht im Detail aufdröseln. Aber ganz so schwarz und weiß war auch das Mittelalter nicht. Mhm. Ja, wie ging es jetzt weiter? Jetzt steht unser Text auf Pergament. Was passiert jetzt mit dem?
Naja, also wenn er in Europa ist, dann hat er die besten Chancen zu überleben, wenn er tatsächlich in einem Kloster landet, was ja auch schon irgendwie ein bisschen, bisschen paradox erscheinen mag. Aber das sind eben die Orte, wo im Mittelalter Texte aufbewahrt werden, Texte gepflegt werden und Texte weitergegeben werden.
Ja.
Das sind auch die Orte, wo Bildung auch einfach verfügbar ist, schlicht und ergreifend.
Also wo Leute überhaupt schreiben und lesen können.
Genau. Und ja, so überleben Texte in Europa hauptsächlich dadurch, dass sie eben im Kloster kopiert werden. Und da ist jetzt eben weiterhin die Frage so, warum werden sie eben eigentlich kopiert? Da scheint es auch unterschiedliche Meinungen zu geben, beziehungsweise dann auch unterschiedliche Meinungen dazu geben, warum offenbar wohl zwischen 550 und 750 die paganen Klassiker wenig abgeschrieben wurden. Ob das möglicherweise daran gelegen hat, dass das Interesse gefehlt hat oder daran, dass das ist wohl tatsächlich bei einigen Texten eine realistische Annahme, dass eben das Pergament wiederverwendet wurde. Dass eben der teure Beschreibstoff, und das war eben zu dem Zeitpunkt auch noch teuer wohl, abgeschabt wird und dann wird einfach ein neuer Text draufgeschrieben und das ist das, was man in der Papyrologie ein Palimpsest nennt.
Super Wort, Palimpsest, ich liebe es.
Genau, also ein wiederbeschriebener Text und das ist eben etwas, das in manchen Fällen dazu führen kann, dass man das darunterliegende ursprünglich Abgeschabte wieder sichtbar machen kann. Und dann hat man dann da manchmal das Glück, noch was zu finden. Dazu kommen wir dann später noch kurz.
Ja.
Aber genau, das ist so das, was in Europa grundsätzlich passiert. Texte werden im Kloster hauptsächlich weitergegeben. Das sind zumindest die Wege, die sich am besten nachverfolgen lassen, wenn ich es jetzt richtig verstanden
ja,
habe.
Ja, ja. Genau, in Irland und in England war das auch so, dass da tatsächlich auch vor der Zeit, zu der wir gleich kommen, da war mehr Abschreiberaktivität als auf dem Kontinent anscheinend. Aber da wird auch noch viel erforscht. Also so, ich weiß, dass es bei Priscian relativ, also ein Grammatiker relativ wichtig ist, dass es da diese irischen Handschriften gibt und die Glossen, also die Kommentare, die da dazu geschrieben sind, das ist ein ganz eigener Forschungszweig und so weiter. Also da gibt es auch noch viel zu tun tatsächlich.
Genau, und dann, also das wäre sozusagen das, was im ehemaligen Weströmischen Reich passiert und im...
Genau, das ganz kurz nur nochmal, das ist also alles nach dem Untergang, in dicken Anführungszeichen, dem Untergang des Weströmischen Reiches, was mit dem Untergang, nicht des Abendlandes und auch nicht des Weströmischen, egal, mit dem Untergang gemeint ist, ist die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus, der hieß wirklich so, das ist kein so irre Wendung der Geschichte, das war 476 nach Christus. Und ich habe jetzt betont Untergang des Weströmischen Reiches, weil das als Ende des Römischen Reiches zu bezeichnen wäre schlicht und ergreifend auf jeder Ebene falsch.
Genau, weil das Oströmische Reich besteht fast 1000 Jahre länger.
Ja.
Und dort ist es auch so, dass die Überlieferung nochmal anders funktioniert. Also da wird eben auch Griechisch gesprochen und da bleibt sozusagen die pagane Bildung noch etwas länger wichtig und grundlegend. Und von dort nimmt auch, zumindest was griechische Texte auch angeht, das ist jetzt kein, nicht besonders exemplarisch oder so, aber es ist eine ganz nette Geschichte, um zu illustrieren, welche seltsamen Wege die Überlieferung tatsächlich gehen kann. Nämlich, dass griechische Texte, insbesondere griechische naturwissenschaftliche und philosophische Texte, im Zuge der islamischen Expansion dann aus dem Oströmischen Reich ihren Weg in den arabischen Raum finden, dort ins Arabische übersetzt werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt im Mittelalter wieder nach Europa reimportiert werden. Und dort wird dann das Arabische ins Lateinische übersetzt, weil zu dem Zeitpunkt die Griechischkenntnisse in Italien schon nicht mehr so verbreitet waren.
Ja.
Das ist irgendwie eine ganz nette Anekdote darüber. Und bis heute ist das wichtig, weil sozusagen die arabische Kommentierung gerade zu Aristoteles Texten ist sozusagen unschätzbare Sekundärliteratur, die bis heute für die Aristoteles-Forschung ganz zentral ist.
Ja, ja. Also ich habe jetzt auch nochmal, das steht auch in dem Scribes and Scholars drin, dass also bei der Edition von Aristoteles Poetik, also seinem Werk über Dichtung, auch ganz eigenes Thema, aber da muss diese arabische Übersetzung mit berücksichtigt werden, wenn man eine Neuedition macht. Und es gibt auch einige so sehr technische, mathematische Texte aus dem antiken Griechenland, die überhaupt nur auf Arabisch überliefert sind. Also da ist das griechische Original komplett verschütt gegangen. Und was wir haben, ist die arabische Übersetzung. Und wenn das die Araber damals nicht übersetzt hätten, dann wäre das komplett weg. Und also Bagdad war da vor allem das Zentrum. Genau, finde ich auch immer sehr wichtig. Und diese arabischen Texte, da wird jetzt auch zunehmend mehr zu geforscht, was auch sehr gut ist. Und da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Genau, was jetzt Latein im Oströmischen Reich angeht, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also Latein war in Konstantinopel, also Hauptstadt des Oströmischen Reichs war Konstantinopel, heute Istanbul. Da war Latein noch eine Weile lang wichtig, also auch im 5. Jahrhundert noch, vor allem als Sprache der Gesetze und auch Sprache der Bürokratie. Also es ist immer, wenn man so ein großes Reich irgendwie administrieren muss, dann muss man halt auch irgendwie die Bürokratie am Laufen halten und da muss eben, müssen Leute entsprechend miteinander kommunizieren können. Das heißt, da wurde dann auch, also diverse der wichtigsten lateinischen Grammatiker haben in Konstantinopel gelebt und gearbeitet. Also Priscian habe ich ja schon erwähnt, mit der wichtigste lateinische Grammatiker, Konstantinopel hat er sein Werk geschrieben. Und dann irgendwann hatte dann aber doch Griechisch, also Griechisch war sowieso die Verkehrssprache dort und irgendwann war dann da Latein auch nicht mehr so wichtig. Du hast ja auch schon gesagt, da geht es vor allem um griechische,
Literatur. Ja, genau.
Genau. Und aber es ist eben wirklich wichtig zu sagen, dass wenn wir vom Untergang des Weströmischen Reiches geben, das ja genau, also man kann es nicht oft genug betonen, Byzanz, ne, also das Byzantinische Reich, Oströmische Reich, gab es 1000 Jahre länger als den letzten weströmischen Kaiser. Und es wird auch, also das ist in meiner Ausbildung nicht so oft vorgekommen.
Nee.
In der Latinistik. Gut, das ist ja natürlich auch vor allem für die Gräzistik interessant, aber es ist trotzdem unglaublich wichtig, dass es das weiterhin gab, bis 1453, eine der wenigen Jahreszahlen, die ich mir merken kann. Und wie das eben alles zusammengewirkt hat, also zum Beispiel Papier, jetzt sind wir beim richtigen Papier, das kam auch über die Araber aus China nach Europa, im Jahr 751 wohl, habe ich auch Scribes and Scholars entnommen, das genaue Jahr. Also die Seidenstraßen, die ja bis nach China führten, durch Konstantinopel durch, das ist auch eine absolut nicht zu vernachlässigende Handelsroute und ja, natürlich auch kultureller Austausch und technischer Austausch. Ja, Papier, auch eine maßgebliche, für Europa maßgebliche Erfindung, die eben ja aus dem chinesischen Reich stammt. Das war uns hier, auch wenn es jetzt mit lateinischer Literatur erstmal noch nicht so viel zu tun hat, wichtig zu betonen, weil wir ja eben auch uns Mühe geben, die eurozentrische Perspektive unserer eigenen Ausbildung ein bisschen zu durchbrechen. So, jetzt haben wir also die Dark Ages, die so dark dann auch wieder nicht waren, aber jetzt hat unser Text, also sagen wir es mal, er hat es geschafft, in den Klostern doch hin und wieder mal abgeschrieben zu werden und hat also die nächsten paar hundert Jahre überlebt, bis so ins 9. Jahrhundert. Also da ist er jetzt so 850 Jahre ungefähr alt, unser Text. Und jetzt passiert die nächste ganz große Sache.
Genau, weil da kommt es jetzt nämlich zu dem, was man als die sogenannte karolingische Renaissance bezeichnet. Karolingisch nach Karl dem Großen, dem Begründer eines Großreiches, also in Europa, der deswegen, das hat man sozusagen aus der Geschichte des Römischen Reiches auch gelernt, man braucht eine funktionierende Bürokratie, um so etwas zu administrieren. Und weitsichtig wird dazu auch gleich das Schreibsystem revolutioniert. Ich finde das irgendwie eine sehr, sehr spannende Sache, über die man überhaupt nicht so nachdenkt, aber dass man irgendwie sagt so, ja, man hat jetzt irgendwie einen großen Verwaltungsapparat und deswegen muss man eine effektivere Art und Weise zu schreiben erfinden, weil das ist jetzt nämlich, was passiert. Es wird die sogenannte karolingische Minuskel, die setzt sich jetzt durch. Also Minuskel im Gegensatz zu Majuskeln sind Kleinbuchstaben. Das heißt, man kann schneller schreiben und man kann auf unterschiedliche Arten effektiver schreiben, was das angeht. Was jetzt übrigens auch nicht heißt, dass in der Antike man nur in Großbuchstaben, Blockbuchstaben geschrieben hat. Da gab es auch Kurzschriften und Stenografie, solche Dinge, das schon. Also berühmtermaßen hat der Assistent von Cicero eine erfunden, eine Kurzschrift.
Das war übrigens auch ein versklavter Mensch, möchten wir hier an dieser Stelle nicht unterschlagen. Tiro, sein Name.
Korrekt.
Wesentlich genau. Auch dafür verantwortlich, dass Ciceros Werke ediert wurden und ohne Tiro hätten wir auch sehr viele Dinge nicht.
Das auf jeden Fall, genau. Und das nicht hinter dem Euphemismus-Sekretär verstecken, ist eigentlich auch eine. Ja, und mit der Etablierung der karolingischen Minuskel dringt die natürlich aus dem bürokratischen Bereich auch in den literarischen Bereich hinaus und es kommt dadurch zu einem massiven Wiederaufleben der Buchproduktion in Europa.
Auch weil man die ganzen Leute ausbilden musste. Also man braucht ja auch die ganzen Leute, die diese Bürokratie administrieren, die also lesen und schreiben können. Und dann wurden in den Klostern also zunehmend mehr Leute ausgebildet, damit die lesen und schreiben können ordentlich. Und dafür braucht man dann Bücher.
Ja.
Und deswegen hat dann, und es war Karl dem Großen anscheinend ein persönliches Anliegen, dass auch pagane Texte, also klassisch antike Texte, da maßgeblich mit abgeschrieben werden neu. Und die Bedeutung dieser karolingischen Renaissance kann man auch nicht unterschätzen. Also ich habe das auch als sozusagen das zweite große Nadelöhr, also das zweite kleine Nadelöhr, aber das zweite wichtige Nadelöhr. Also wir sind jetzt schon bei unserer siebten Hürde, aber die zweite wirklich, wirklich, wirklich wichtige, die unser Text schaffen muss, wenn er jetzt so ungefähr 850 Jahre schon alt ist, dass er in der karolingischen Renaissance neu abgeschrieben wird und zwar in Minuskeln. Und Texte, die diese Hürde genommen haben, dieses zweite Nadelöhr passiert haben, Die allermeisten davon haben wir heute noch. Also da gibt es, glaube ich, sehr wenige Ausnahmen. Kommen wir gleich noch zu. Aber also das ist wirklich nicht, kann man nicht überbewerten. Dieses neue Bildungsprogramm, was Karl der Große da initiiert hat. Und was die Handschriftenzahl, ja, mit einem Schlag wieder in die Höhe getrieben hat. Also die Texte wurden dann auch wieder verbreitet und wieder neu abgeschrieben überall und so weiter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wovon haben sie die Texte denn abgeschrieben? Also die muss ja irgendwo eine Quelle für gegeben haben, also irgendeine Handschrift, von der abgeschrieben wurde. Exzellente Frage. Yeah. Weiß man nicht so genau. Also es gibt ja auch immer mal wieder so diese Theorien, dass die Antike nur erfunden war und so weiter, aber das wollen wir jetzt hier nicht füttern. Also natürlich gab es in den Klostern, also manche Handschriften haben einfach so überlebt, das hatten wir ja auch schon dargestellt, und die aktuell gängige oder jedenfalls in Scribes and Scholars gängige Vermutung ist, dass sehr viele aus der Bibliothek in Ravenna kamen. Dass da einfach noch ein großer Bestand lagerte und dass Karl der Große das eben, ja, von dort die ganzen Bücher, die es noch gab, genommen hat und eben hat abschreiben und verbreiten lassen. Wie genau, also ob das wirklich so war und wie genau sich diese Texte, also bei manchen Handschriften kann man es nachvollziehen, wie sie so durch Europa gewandert sind, aber bei manchen auch nicht. Also ja, karolingische Renaissance, unglaublich wichtig, aber auch darüber, was, wie das jetzt im Detail passiert ist, wissen wir weniger, als wir gerne wissen würden. Ja, nochmal zu den Ausnahmen vielleicht. Also ich habe jetzt auch nochmal, ich habe mir halb den Kopf zerbrochen, weil ich wusste, es gibt Ausnahmen. Also Sachen, die in der karolingischen Renaissance abgeschrieben wurden, aber dann danach, also nach dem 9. Jahrhundert, verschütt gegangen sind. Es ist wohl so, dass, das habe ich dann bei Oakley gefunden, dass also zwei Reden von Cicero in Pisonem und Pro Flacco, die wurden im 9. Jahrhundert abgeschrieben und diese davon, wir haben noch ein Manuskript aus dem 9. Jahrhundert, aber das ist in Teilen beschädigt. Und weil das anscheinend nach diesem einen angefertigten Manuskript nicht nochmal abgeschrieben wurde und es nur dieses Manuskript gibt aus dem 9. Jahrhundert, haben wir diese Reden halt nur zu teilen.
Ja, stimmt.
Und das ist aber die Ausnahme.
Das war mir gar nicht klar. Ich wusste nur, dass die unvollständig sind. Aber ja, okay.
Genau, also das sind so die Ausnahme, die wir aufgeschrieben haben. Und das heißt jetzt aber nicht, also man weiß ja immer nicht, was man noch alles verloren haben könnte. Ne? Und es gibt auf jeden Fall so ein paar Texte, deren Überleben trotz Abschrift in Minuskeln extrem prekär waren. Also zum Beispiel Catull, da ist er wieder. Catull hat in einer einzigen Handschrift überlebt. Und da hätte auch irgendwie ja ein Wassereinbruch in dem Kloster und weg wäre es gewesen, ne?
Schade drum.
Ja, also was man da alles verloren gehabt hätte. Und zum Beispiel Livius, das hatten wir auch vorhin schon, die Bücher 41 bis 5. Da gab es auch nur eine Handschrift aus der karolingischen Zeit, wohl von. Und die lag dann vergessen in irgendeinem Kloster und die hat man im 16. Jahrhundert hat man die erst wiedergefunden. Also eine irrsinnig lange Zeit hat man die im 16. Jahrhundert, also auch weit nach der üblichen Zeit, wo man so Manuskripte wieder ausgegraben hat, da kommen wir auch gleich zu. Aber und im 16. Jahrhundert hat man die wiedergefunden und dann wieder abgeschrieben. Also da hätte auch, also es wäre ein leichtes gewesen, dass auch, ja, diese fünf Bücher Livius hätten auch, mit links hätten die einfach verschwinden können. In der Zeit zwischen dem 9. Jahrhundert und heute. Und im 11. Jahrhundert wurden dann, da hatte das Kloster in Monte Cassino so einen Aufschwung und da haben sie in der Bibliothek einiges wiedergefunden. Womit man auch nicht unbedingt hätte rechnen können, zum Beispiel das halbe Werk, was von Varro überliefert ist, von den zweieinhalb, nämlich De Lingua Latina, über die lateinische Sprache. Und dem Rest von diesem Werk werde ich bis an mein Lebensende hinterher trauern, aber egal, wenigstens haben wir ein Stück. Also es gibt da, Scribes and Scholars haben in dem Buch steht auch so eine ganz irgendwie sehr symptomatische, aber irgendwie auch nette Aussage über diese prekär überlieferten Autoren. Also da sagen die eben, dass die nicht abgeschrieben wurden. Ja, on a scale that would ensure their survival through wars and acts of God. And the less dramatic but ever present evils of mice and mold. Also Sachen, die in der karolingischen Renaissance einmal abgeschrieben wurden, das ist gut, aber das heißt noch nicht, dass das, also dann war es immer noch extrem prekär. Klar. Dann hätte es immer noch irgendwie, ein Krieg hätte das Kloster zerstören können, Handschrift weg, Werk weg. Acts of God, ja, weiß nicht, Blitzeinschlag, keine Ahnung, was sie dann sich darunter vorstellen, ehrlich gesagt. Und dann ja die weniger dramatischen, aber stets präsenten Evils, ja, Mäuse und Schimmel.
Ja, klar.
Das klingt trivial, aber wer weiß, wie viele antike Literatur wir an Schimmel verloren haben. Das ist traurig, aber wahr, ja.
Ja.
Aber was man eben festhalten muss, ist, dass dieses Ausbildungsprogramm auch irgendwie erstaunlicherweise die Lebzeit von Karl dem Großen überdauert hat und dann weiterging und dadurch auch die Alphabetisierungsrate wieder zunahm in Westeuropa. Wie gesagt, jetzt ist unser Text 850 Jahre alt und jetzt ist seine insgesamt achte Hürde, die er schaffen muss, nicht im Kloster zu vergammeln. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Und zwar über die nächsten... Ja.
Nur 600 Jahre.
Ja, genau. Und dann kommt Renaissance.
Genau. Und die Renaissance ist ja die Zeit, in der man sich, also das ist die allgemeinste und oberflächlichste Definition, die es überhaupt gibt wahrscheinlich, aber es ist die Zeit, in der man sich versucht, auf die Antike zurückzubesinnen. Entsprechend steigt natürlich die Wertschätzung für die Texte aus dieser Zeit. Und deswegen, und das ist eine der absurdesten Vorstellungen, die sich bei mir im Zuge dieser Überlieferungsgeschichte immer wieder beim Kopf festsetzen, deswegen beginnt die Suche nach den Handschriften im Kloster. Und so wie mir das in meinem Studium dargestellt worden ist, laufen da Figuren wie zum Beispiel, großer Name in diesem Zusammenhang, Poggio Bracciolini und andere so-called Humanisten. In meiner Vorstellung laufen sie durch die Klostergänge, während irgendwelche Konzile abgehalten werden und vertreiben sich die Zeit damit, alte Bibliotheksbestände zu durchwühlen und
abzustauben. Ja, das war literally so.
So muss es gewesen sein.
Waren die beim Konzil in Konstanz und dann war ihnen langweilig und dann sind sie losgezogen ins nächste Kloster und haben da die Bibliothek durchgestöbert. Ja. Das war literally, was die gemacht
haben. Aber es ist einfach so eine absurde Vorstellung, dass diese Form von irgendwie spielerischer Erkundung dazu führt, dass wir manche Texte überhaupt haben.
Also irgendwann haben sie angefangen, es mit System zu machen.
Ja, natürlich, klar.
Ja, aber es ist ja, nee. Ja, also ich habe dann auch sofort so comicartige Szenen im Kopf wieder irgendjemand so durch die Dinge latscht. Aber ja.
Genau.
Ich verstehe, was du meinst.
Nein, und natürlich spielt da auch wieder das kulturelle Prestige dieser Texte rein. Man will die jetzt wieder kennen, man will sich wieder damit auskennen vor allem. Griechischkenntnisse werden wieder weiter verbreitet. Man fängt wieder an, Griechisch zu lernen. Man fängt wieder an, griechische Philosophie auch im Original zu lesen, nicht nur in lateinischen Übersetzungen. Wobei du da ja noch was ergänzen wolltest, glaube ich, zur Frage der Griechischkenntnisse.
Ja, genau. Also, das ist nämlich so eine Sache, die ich immer finde, also die ich immer wahnsinnig finde, weil ich, also vielleicht lag das auch einfach an meinem Schulunterricht, aber ich habe immer Geschichte so sehr punktuell örtlich begrenzt gelernt. Mhm. Und bis heute kippe ich immer aus allen Wolken, wenn ich mir nochmal vor Augen führe, dass das Event A, was ich mal gelernt habe, und Event B, was ich irgendwann mal gelernt habe, dass das zur gleichen Zeit war. Und jetzt sind wir irgendwie, ja, also Renaissance Beginn, ja, 1400 oder so, ne? Oder irgendwie so, ne? Und das heißt, da gab es das Byzantinische Reich immer noch, ne?
Klar.
Also das wollten wir hier nur nochmal, also nicht mehr lange dann, aber... Und es war schon ziemlich auf dem absteigenden Ast, das stimmt, aber es gab immer noch diplomatische Beziehungen und als dann 1453 tatsächlich Konstantinopel von dem Osmanen eingenommen worden war, gab es natürlich auch Geflüchtete, also vor allem in Venedig, die natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Griechischkenntnisse sich wieder verbreitet haben, weil die das dann unterrichtet haben. Und also das finde ich total irre, also ich meine, Renaissance lief da schon eine Weile und so weiter und so fort. Und ich kenne mich jetzt mit Renaissance auch viel weniger aus, als ich wahrscheinlich sollte. Aber Fall von Konstantinopel und dann die Erfindung des Buchdrucks, der wir uns jetzt auch annähern, war auch so 1450, das war alles zur selben Zeit. Ich finde das so wahnsinnig in der Vorstellung.
Ja, es ist schon irgendwie krass, dass irgendwie das sich da so alles zusammenfindet in der Mitte des 15.
Ja, was für eine irre Zeit. Ja. Also da muss echt... Also in der Zwischenzeit, also zwischen der karolingischen Renaissance hat sich und der Renaissance.
Der echten Renaissance.
Oh Gott. Jetzt kriegen wir vom Mittelalter-Historiker einen auf den Deckel. Ist okay. Also da hat sich ja auch, Schrift ist ja auch immer irgendwie ein kreatives Ausdrucksmittel und ja, vielleicht habt ihr irgendwie mal gotische Schrift gesehen, die sich ja auch in der Zwischenzeit da entwickelt hat und sehr viele Texte wurden dann in gotischer Schrift geschrieben. Sau schwer zu lesen.
Horror.
Und die Humanisten, wir gendern hier übrigens gerade sehr wenig, so fast gar nicht, aber das ist leider auch so. Die Humanisten haben sich dann sozusagen auf die karolingische Minuskel zurückbesonnen. Ich habe irgendwann mal irgendwo gehört, dass die dachten, das sei die echt antike Schreibart.
Okay.
Das konnte ich aber nie wirklich bestätigen und halte ich irgendwie auch für unwahrscheinlich, aber egal. Jedenfalls haben sie auf Grundlage der karolingischen Minuskel, weil diese alten Handschriften haben sie ja teilweise auch dann in den Klostern gefunden und teilweise eben welche in gotischer Schrift, haben sie die sogenannte humanistische Minuskel entwickelt. Und als ich meinen Paläographiekurs an der Uni hatte, konnte ich die beiden auch auseinanderhalten, die karolingische Minuskel und die
humanistische. Ich auch, aber das ist schon lange.
Also Paläographie, ne, die das Wissen über alte Schriften. Paläographie. Sehr wichtige Nebendisziplin der klassischen Philologie, weil man sonst literally diese alten Handschriften nicht lesen kann. Und also, ja, karolingische und auch humanistische Minuskel, das ist schon einfacher zu lesen als manche andere Schriftarten, aber man muss sich schon erstmal reingucken.
Auf jeden Fall.
Und dann gibt es noch diese ganzen Abkürzungen und so weiter. Also,
ja, manchmal drehen sich Buchstaben auch einfach um. Also wenn dann irgendwie, wenn es sich leichter schreiben lässt, wird ein T einfach verkehrt rumgeschrieben und so. Also das ist schon spannend, was da passiert.
Genau. Aber das können wir jetzt nicht noch im Detail.
Genau. Ja. Und die Renaissance im wahrsten Sinne des Wortes ist es eben tatsächlich für, also die Wiedergeburt, was das ja auf Französisch heißt, ist es natürlich für manche Texte, die dann tatsächlich da wiederentdeckt werden, die in der Zwischenzeit verloren geglaubt waren. Und da ist ein ganz berühmtes Beispiel ist De Rerum Natura von Lucrez, also das sein Lehrgedicht über die epikureische Philosophie, was
und Atome.
Und Atome. Also es ist ein sehr toller Text, über den bestimmt an anderer Stelle noch viel zu sagen ist, aber der von unschätzbarem Wert ist als Quellentext für epikureische Philosophie auf der einen Seite, weil von der epikureischen Philosophie aus dem griechischen Bereich nicht so irrsinnig viel erhalten ist. Aber auf der anderen Seite ist es eben ein Text, der zu dem Zeitpunkt, wo er dann wiederentdeckt wurde, offenbar eine sehr breite Rezeption gefunden hat und auf viel Begeisterung gestoßen ist, was unter anderem Stephen Greenblatt zu der aus unserer Sicht etwas überzogenen These geführt hat, dass sozusagen die Wiederentdeckung von De Rerum Natura mehr oder weniger der Anstoß war, der die Moderne eingeleitet hat. Das ist vielleicht ein bisschen stark, aber was auf jeden Fall.
Können wir auch mal genauer drüber reden. Ja. Es ist eine Weile her, dass wir Greenblatt gelesen haben. Aber wäre bestimmt auch mal lohnenswert.
Voll. Ich habe es jetzt bestimmt auch überspitzt und verkürzt. Aber der Punkt ist auf jeden Fall der, dass, und da hat er bestimmt schon recht, dass natürlich, also dass der Text sozusagen insofern sehr spannend ist, also ein gutes Beispiel dafür ist, wie er in der Antike in seinem ursprünglichen Kontext funktioniert hat und wie er dann sozusagen durch sein zweites Leben, durch seine Wiederentdeckung eine ganz andere Bedeutung gewinnt und dadurch irgendwie zeigt, wie veränderbar Texte tatsächlich sind, ohne dass sich am Textmaterial was verändern muss. Einfach nur, weil dass der Kontext sich verändert, in dem sie sich befinden. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Sache.
Genau. Und mittlerweile ist unser Text also schon über 1450 Jahre alt. Und next up, Buchdruck. Der erste klassische Text, übrigens, also der erste Text, der ever gedruckt wurde, war natürlich die Bibel, klar. Der erste klassische Text, der gedruckt wurde, war Cicero, De Officiis, im Jahre 1465.
Schön.
Jetzt können wir nur noch zu unseren Texten sagen, die es bis hierhin geschafft haben. Congratulations, you've made it.
Ja.
Also Texte, die jetzt die in der Renaissance spätestens wieder entdeckt wurden und die bis in die Zeit des Buchdruckes überstanden haben, die haben überlebt.
Mhm.
Und dazu allerdings ein kleines Kaviat, weil sonst wäre es ja zu einfach, ne? Also die Humanisten und vor allem auch die Buchdrucker sind mit diesen alten Manuskripten, also die ja teilweise aus dem 9., 10., 11. Jahrhundert waren, sind die teilweise nicht so sonderlich sorgfältig umgegangen, sobald sie die abgeschrieben oder gedruckt hatten, weil sie ja jetzt quasi eine schöne Kopie davon hatten, ne? Also in einer ordentlichen Minuskel oder halt ein Buchdruck. Und das heißt, sehr viele von diesen 19., 11., 12. Jahrhundert Handschriften, die also nach der karolingischen Renaissance angefertigt wurden, die sind auch weg. Jetzt kann man sagen, okay, gut, aber die haben ja die Texte, also wir haben ja die Texte trotzdem, ne? Aber gerade so frühe Drucke sind nicht unbedingt immer die allerbeste Qualität. Und auch so Humanisten, die haben auch gerne mal selber in den Texten rumkorrigiert, ne? Also ja, wir haben die Texte, aber die mittlerweile sind wir echt, ja, 1500 Jahre entfernt von der Person, die sie geschrieben hat, diese Texte, ne? Und die wurden mittlerweile so oft abgeschrieben und mittlerweile dann eben auch gesetzt und gedruckt. Natürlich ist das nicht mehr der gleiche Text wie vor 1500 Jahren, egal wie sorgfältig der abgeschrieben wurde. Und sehr oft wurden die nicht sehr sorgfältig abgeschrieben. Und das muss man sich eben immer wieder vor Augen halten, dass wir in der letzten Instanz nicht sagen können, was Vergil, Cicero und Horaz im Detail geschrieben haben, weil es immer irgendwo irgendwas sich verändert haben könnte in dem Text. Natürlich geht man davon aus, dass es im Wesentlichen schon das ist, was da war. Aber es gibt auch immer noch, auch in namhaften, wichtigen Werken, Stellen, wo der Text unklar ist. In manchen mehr, in manchen weniger. Und ja, wenn dann die älteste Handschrift, die man hat, von 1400 ist, dann ist es halt so, ne? Weiß man auch nichts Besseres.
Ja, ich finde das auch irgendwie einen ganz schönen, eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dass da noch andere Stimmen und Gedanken und Personen Niederschlag gefunden haben in den Texten, die wir lesen. Also sicher ist, sicher will man sich irgendwie daran festhalten, dass das schon das Werk von einer Person ist. Dies ist ja zum Großteil auch, aber es ist ja vielleicht irgendwie eine Grundwahrheit von Persönlichkeit, dass die ja auch nichts Einheitliches ist. Und dann muss man das auch nicht, den Maßstab auch nicht an Texte anlegen. Also finde ich.
Ja, man muss sich halt, also es fällt mir auch manchmal so ein bisschen schwer, aber man muss sich halt von dieser Fetischisierung des Originaltexts lösen. Und ja, also jetzt, wo du das sagst, ich finde es eigentlich auch eine schöne Idee, dass die Leute, die dazu beigetragen haben, dass wir diesen Text überhaupt noch haben, also ohne die wir diesen Text nicht hätten, muss man ganz klar so sagen, dass die auch einfach ihre sichtbaren Spuren in diesem Text hinterlassen haben.
Genau.
Weil sowas ja auch die Texte lebendig hält.
Genau.
Gut, jetzt müssen wir noch einen Punkt machen zu Texten, die sonst noch gefunden wurden. Also jetzt nicht im Sinne von, okay, ein Humanist hat es aufgestöbert und dann wurde es neu abgeschrieben und dann wurde es irgendwann gedruckt, sondern natürlich kann man auch noch auf andere Arten und Weisen Texte finden und findet sie teilweise bis heute. Passiert jetzt nicht mehr so oft, aber es kommt immer noch mal vor. Also Sappho wurde ja vor nicht allzu langer Zeit wieder mal was Neues gefunden.
Genau.
Weiß noch, wie das ist, stand groß im Guardian sogar. Weißt
ja,
du,
ich meine, das ist ja auch ein Jahrhundert
alt. Ja, Wunder, ja, ja. Genau, jetzt kommen wir aber erstmal nochmal zum Palimpsest zurück. Das gehört nämlich dazu. So, jetzt, was war nochmal mit dem Palimpsest? Ich wollte einfach nur dieses Wort noch ein paar Mal sagen.
Ja, es ist ein schönes Wort.
Palimpsest.
Das Palimpsest, ich habe ja vorhin schon angekündigt, manchmal findet man da Dinge drunter, so eben geschehen, im 19. Jahrhundert, als ein gewisser Angelo Mai in einem Kloster, in der Vatikanischen Bibliothek, einen Palimpsest von De Republica gefunden hat, von Cicero. Also das große staatstheoretische Werk von Cicero, das eben verloren geglaubt war und das dann eben aus diesem Palimpsest, natürlich nicht vollständig, aber zu einem erklecklichen Teil, sagen wir so, rekonstruiert werden konnte. Es ist ganz lustig, das zu lesen, weil man sozusagen, also man braucht eigentlich natürlich eine grafische Edition davon, um das verstehen zu können, aber es fehlen sozusagen vom Text immer ganz bestimmte Teile der Seite natürlich. Und deswegen sind immer relativ gleichförmige und gleich lange Lücken im Text drinnen, wenn man das liest. Was dabei den angenehmen Nebeneffekt hat, dass man die Republika anfangen kann zu lesen und dann plötzlich irgendwann merkt, man ist am Ende angekommen, weil eben eigentlich de facto nur die ersten beiden Bücher wirklich gut lesbar überliefert sind und aus den mittleren beiden Büchern größere Teile und die letzten beiden sind zum größten Teil verloren. Aber den Schluss haben wir ganz vollständig, weil der Schluss nämlich separat überliefert ist. Das ist auch nochmal so eine Geschichte.
Der Traum des Scipio.
Genau, der ist sozusagen eine in sich geschlossene Episode des Textes und die ist gesondert überliefert und kommentiert worden und war deswegen immer bekannt. Also man wusste immer, es gibt da quasi Meer, aber man hatte eben bis zur Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert hatte man dieses Meer nicht. Und jetzt hat man da ein bisschen was rundherum. Aber das ist auch ganz schön, wenn man irgendwie sieht, so genau, nicht nur das Palimpsest ist eine Möglichkeit, wie Texte überleben können, sondern eben, sie können auch noch dazu sich aufteilen und unterschiedliche Wege gehen und dann irgendwann wieder zusammenkommen. Das ist irgendwie auch ganz nett.
Ja, also die Republik hat definitiv eine der ersten Überlieferungsgeschichten und zum Glück hat er das gefunden. Wir versuchen mal, also gibt es ja auch Aufnahmen von, wie das aussieht, wir versuchen das mal in den Shownotes zu verlinken, müsste es ja eigentlich auch digitalisiert. Haben wir jetzt nicht im Vorfeld rausgesucht, aber ich habe auf jeden Fall schon mal Abbildungen davon gesehen, wie man, damit man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, und diese separate Überlieferung oder Überlieferungen in Kommentaren, Überlieferungen in Kompendien und so weiter oder auch Überlieferungen durch Zitate, das ist die sogenannte sekundäre Überlieferung, das ist natürlich auch wichtig. Also einerseits, weil wir Texte haben, die wir nur so haben, also nur in Fragmenten, weil irgendjemand das mal irgendwo zitiert oder zusammengestückelt hat. Aber natürlich auch für Texte, von denen wir Manuskripte haben, ist es natürlich auch nützlich, wenn die irgendwo anders mal zitiert werden, weil man das dann auch in die Überlieferungsgeschichte einbeziehen kann. Und wenn man sich dann auch mal fragt, war jetzt die Edition, die derjenige hatte, der das jetzt zitiert hat, so gut? Also, oder hat er es aus dem Kopf zitiert und dann vielleicht falsch wie Cicero? Also sekundäre Überlieferung, auch wahnsinnig spannendes Thema, aber das, da gehen wir jetzt nicht im Detail noch drüber ein. Ja, Papyri. Ihr erinnert euch vielleicht ganz an den Anfang der Folge, ich weiß, es ist jetzt schon eine Weile her. Die Papyri, die nicht so sonderlich gut haltbar sind, da hat man allerdings welche gefunden in Ägypten. Also Oxyrhynchos ist da vor allem ein Ortsname, der oft eine Rolle spielt, wo man also größere Mengen Papyrus noch gefunden hat, die da irgendwie weggeworfen wurden und dann unter so einem Berg Müll quasi und in dem generell trockenen Klima der Feuchtigkeit entkommen sind und deswegen auch noch existieren, sind aber natürlich so Fetzen, weil das halt Abfall war.
Ja, klar, genau.
Und zum Beispiel von dem sehr wesentlichen Elegiker Gallus, der irgendwie nach allen Zeitzeugen wahnsinnig wichtig war, aber irgendwie auch so ein bisschen in Ungnade gefallen ist bei Augustus, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von dem hat man dann irgendwann, ich weiß gar nicht wann, aber
70er Jahre, glaube ich, war das.
70er Jahre, also noch nicht so lange her, hat man 9 Verse hat man gefunden von Gallus.
Ja.
Auch auf einem Papyrus, ne?
Genau, also auf einem Papyrus, nachdem man davor nur 2 Verse hatte, die irgendwo zitiert sind. Wahrscheinlich auch bei einem Grammatiker.
Ja, im Zweifelsfall immer, ja. Und dann ist natürlich immer die Frage, oh, ist das jetzt echt und so weiter und so fort und woran erkennt man das jetzt, vor allem wenn man von dem Autor sonst nichts hat und so, als noch mal eine ganz eigene Debatte, aber das, also soweit ich weiß, werden diese 9 Verse schon als echt, Gallus.
Ja, ja.
Gezählt mittlerweile.
Ja, ja.
Und ja, Abfall ist auch das Thema, also Tonscherben. Also Tonscherben wurden für Schreibübungen auch verwendet, weil wäre ja sonst ein Waste. Ja, also Grammatikübungen zum Beispiel auf Tonscherben. Völlig unterschätzte Quelle, die jetzt auch nach und nach mehr ins Auge genommen wird. Und auch sonst andere Gebrauchsgegenstände, Münzen. Ja, auf Münzen wird auch mal was drauf geprägt. Oder Inschriften. Eine Inschrift kann auch mal ein literarisches Zitat enthalten. Und Graffiti, ganz wesentlich. Pompeji und Herculaneum, also die unter der Asche des Vesuvs begraben waren. Straßengraffiti auch wesentliche Überlieferungsquelle, also sekundäre Überlieferung dann.
Auf jeden Fall.
Und jetzt ganz neu, in Herculaneum gibt es ja auch diese Bibliothek mit den ganzen verrußten Rollen.
Ja.
Und falls man das dann ausgegraben hat, haben die Leute, es wurden mir mal, so habe ich das mal gehört, haben die auch versucht, so 1-2 Rollen mal aufzurollen. Die sind dann halt so zu Staub zerfallen. Sie sind schon dabei zu versuchen, diese ganzen Rollen in dieser einen Bibliothek vielleicht doch lesbar zu machen. Mithilfe von irgendwelcher abgefahrenen Technik.
Ja, das ist so der große Wunschtraum.
Ja, das ist auch mein Wunschtraum. Also ich hoffe, es geht.
Seit Beginn meines Studiums, glaube ich, wird mir erzählt davon, dass es da diese beiden Bibliotheken gibt. Ist es nicht so, dass die Lateinische noch gar nicht ausgegraben ist? Ich bilde mir ein. Und dann hat man irgendwie so diese Vorstellung davon, so was könnten dort für Schätze lagern. Also das führt dann natürlich auch unweigerlich zu der Frage, welche Texte man dort finden möchte.
Und welche vielleicht auch nicht.
Und welche vielleicht auch nicht, genau. Aber eben so, was würde man sich wünschen von Texten, von denen man nur gehört hat, aber die man nicht lesen kann aufgrund der fehlenden Überlieferung. Das ist schon spannend auf jeden Fall. Und ich meine.
Die Frage ist halt, wie kriegt man diese Papyrusrollen so auseinandergerollt, dass sie dabei nicht sofort zu Staub zerfallen?
Genau.
Oder sonst wie kaputt gehen. Und es ist meine große Hoffnung, dass das irgendwann technisch möglich sein wird. Das wäre wirklich, also das würde, glaube ich, das Weltgeschichte revolutionieren wahrscheinlich, wenn man diese ganze Bibliothek lesen könnte. Das, ich glaube nicht, dass das je möglich sein wird, aber das wäre schon krass.
Das wäre wirklich krass.
Ja. Das ist unser nicht ganz so kurzer, aber doch tatsächlich relativ oberflächlicher Gesamtüberblick.
Aber was er trotzdem zeigt, ist, glaube ich, schon, dass wenn ein Text es in unserer Zeit geschafft hat, dann ist das schon ein bemerkenswerter Widerstand gegen Wahrscheinlichkeiten. Anders formuliert, es ist ein kleines Wunder, dass es Texte zu uns geschafft haben. Und sich das mal vor Augen zu halten, das war es schon wert, finde ich, dass wir diesen Weg gegangen sind.
So, jetzt haben wir also unsere Texte gedruckt in Buchform. Und grundsätzlich haben wir jetzt mit so ein paar Ausnahmefunden, wie eben Gallus Papyrus, haben wir im Wesentlichen unsere Texte, die wir auch heute noch haben. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, okay, 1450 ist jetzt auch schon eine Weile her. Was ist seitdem passiert und wie gehen wir heute mit unseren Originaltexten um? Das gehört natürlich auch noch zur Überlieferungsgeschichte. Da die Folge jetzt allerdings auch schon ein bisschen länger ist, werden wir einen zweiten Teil zu dieser Folge machen. Der folgt nächsten Monat. Und da wird es dann darum gehen, wie heutige AltphilologInnen mit antiken Texten umgehen. Und da werden wir dann auch nochmal auf so ein paar Themen eingehen, die wir jetzt vielleicht auch schon angerissen haben, nämlich ja diese, ja, was ist denn der Originaltext? Wie wichtig ist der Originaltext und so weiter und so fort? Also dadurch, dass wir dann in der Gegenwart gelandet sind, werden wir dann nochmal, also nächsten Monat werden wir dann ja auch nochmal über unsere persönliche Einschätzung, also klar, wir haben jetzt auch schon persönliche Einschätzung gegeben dazu, das machen wir ja immer, aber ja, also wie gehen wir persönlich mit diesen Texten um? Das wäre dann vielleicht auch nochmal eine Frage, die wir uns stellen werden. Mhm. Und ein sehr wesentlicher Anteil, das können wir schon mal verraten, wird der Begriff textkritische Edition haben. Mhm. Da werden wir auch nochmal so ein paar Basics und vielleicht auch nicht so Basics ausgraben. Und es wird, das wird niemanden überraschen, extrem viel um Gatekeeping gehen.
Ja, definitiv.
Genau. Aber das wollten wir ja irgendwie auch jetzt nicht noch in 10 Minuten so durchhasten und dem nicht Rechnung tragen. Also das ist wahnsinnig wichtig und deswegen sagten wir uns, nee, machen wir jetzt lieber eine extra Folge zu und ja.
Ja, für heute war es dann das wohl fürs Erste. Ich habe viel gelernt bei der Vorbereitung und auch jetzt noch einiges beim Gespräch mit dir, Jana. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir auch. Und ja, freue mich, dass wir dieses, also mir persönlich auch wirklich einfach wahnsinnig wichtige Thema hier nochmal ausbreiten konnten, dass ihr unserem Text gefolgt seid durch, naja, noch nicht ganz 2000, aber immerhin 1500 Jahre. Und ja, Fortsetzung folgt.
Ja, Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss.